herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, fast eine Fliege soeben verschluckt hätte. Gottes Willen, nein, das bleibt drin. Jedenfalls, darf ich euch begrüßen. Normalerweise ist das hier so, jede Woche am Sonntag spreche ich mit Gästen aus der Spiele- und oder Medienbranche über ihr Leben und die Arbeit oder auch beides oder umgekehrt. Dieses Mal aber komplett andere Veranstaltung und das ist direkt das Stichwort, denn eine besondere Veranstaltung liegt in unser aller Rücken und die habe ich besucht. Und nicht nur ich, sondern auch ein Urgestein des OKCOOL-Teams, nämlich Lea Irion, Lokaljournalistin, die schon seit langer Zeit jetzt hier im Team von OKCOOL mit mir gemeinsam podcastet. Und wir beide besuchten in einer denkbar unterschiedlichen Konstellation den Deutschen Computerspielpreis 2025, die große Institution innerhalb der hiesigen Branche, in der jedes Jahr abwechselnd in Berlin und in München, dieses Jahr war es in Berlin, Preise verteilt werden, ich glaube in 14 Kategorien, 13 oder 14 Kategorien für ganz unterschiedlichste, wie sagt man denn, Menschen? Also, es geht um Nachwuchspreise, es geht um Prototypen, es geht um Audiodesign, es geht um das beste deutsche Spiel. All diese Dinge werden dort ausgezeichnet und prämiert im Rahmen einer großen Gala-Veranstaltung. Da kommt dann das Who is Who, oder wie auch immer man dazu sagt, der deutschen Spielebranche, ganz viele Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch Leute drumherum. Und ich war noch nie dort. Ich war noch nie dort, hatte immer sehr viel Respekt vor dieser Veranstaltung, weil alle einen Anzug tragen und ich eher nicht. Also, ich sehe das eigentlich an mir selbst nicht so. Einer der Gründe. Und dieses Mal aber hatte ich einen guten Grund hinzufahren und zwar war ich nominiert. Ich war nominiert in der Kategorie Spieler des Jahres, zeichnet Menschen aus, die irgendwas Tolles machen rund um Spiele und aber jetzt nicht Entwickler, Entwicklerin sind. Und ich war nominiert neben noch drei anderen Menschen für meine journalistische Arbeit, gerade hier bei Orke Cool und gerade hier bei Orke Cool trifft. Und das war natürlich schon meine Freude grundsätzlich und war für mich auch gleichzeitig ein schöner Anlass zu sagen, da fahre ich mal hin, ich gucke mir die Veranstaltung an, ich habe null Ambition hier irgendwas zu gewinnen, ich nehme das einfach mal als Grund nach Berlin zu reisen oder einfach mal zu gucken, wie dieser DCP-Hase so läuft. Und ich kann euch schon mal vorwegnehmen, der Hase lief wahnsinnig freundlich. Ich habe so viele liebe Begegnungen gehabt auf dieser Veranstaltungsfläche. Ganz viele Menschen, die mir persönlich mal gesagt haben, wie schön sie diese Podcast-Arbeit hier finden, die mir auf die Schulter geklopft haben, die mir mal eine Fanta in die Hand gedrückt haben, die Fotos mit mir gemacht haben. Es war wirklich kaum zu fassen. Ich lag in der Nacht dann darauf bei meiner Gastgeberin auf der Couch, auf der ich da nächtigen durfte und musste erstmal noch eine Stunde klarkommen, obwohl es schon 4 Uhr oder was war, nachts. Und das erstmal verarbeiten, weil ich wirklich berührt war von der liebevollen Art und Weise, die mir da entgegenschwang, von allen möglichen Menschen, ehemaligen Gästen und Gästen von OKCOOL, von Freunden und Freundinnen, von Menschen, die irgendwie hier mal was mit diesem Kram zu tun hatten oder auch nicht und mich einfach so kennen. Es war einfach toll. Und das war mein Abend also. Und parallel aber war Lea ja auch dort, aber in einer ganz anderen Funktion. Denn sie war Mitglied der Jury des DCPs diesen Jahres. Das heißt, sie hat mitentschieden in einer Kategorie, wer denn womöglich gewinnen dürfte, sollte oder überhaupt nominiert wird. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, Lea und Dom, je nachdem, aus welcher Perspektive man jetzt denken muss, lass uns doch einen kleinen Recap machen. Hier vor dem Mikrofon, wenige Tage nach der Veranstaltung und diesen Abend mal aus jeweils unseren Perspektiven nacherzählen, weil wir ja doch unterschiedliche Dinge auch erlebt haben auf der gleichen Fläche. Und so entstand diese Sonderfolge von OKCOOL trifft, in der wir, naja, den Deutschen Computerspielpreis 2025 getroffen haben. Liebe Leute, ihr werdet euch fragen, was ist das denn für eine Melodie, kann ich euch sagen. Ist ein kleiner Werbehinweis von mir an dieser Stelle, der tolle journalistische Arbeit, die es da draußen noch so gibt, unterstützen soll. Und hierum geht's. Die ein oder andere Person wird sich von euch noch an Dennis Kogel erinnern. Der ist freier Journalist und ein guter Freund von mir, der schon seit vielen Jahren, lange bevor ich selbst in die Branche reinkam, vor allem über Indie-Spielkultur spricht und schreibt. Er war auch hier schon mal ein paar Mal zu Gast im Podcast bei Okay Cool trifft. Er macht aber auch noch ganz andere Dinge und um die geht's hier heute in diesem kleinen Hinweis. Er ist jetzt schon seit einiger Zeit nämlich Teil des Duos von Browser History. Eine ganz wundervolle Produktion, wie ich finde, irgendwo zwischen Netzjournalismus und Unterhaltung, die er gemeinsam mit seiner Co-Moderatorin Magdalena Pulz im Auftrag für Podimo produziert. Und die haben mich nun zum Ende ihrer aktuellen Staffel gefragt, ob ich hier nicht mal auf deren Arbeit hinweisen kann. Und Leute, ich sag mal, wie es ist, das mache ich sehr gerne sogar. Die Sendung, für alle, die es nicht kennen, Browser History schnappt sich pro Folge ein Netzweltphänomen, so würde ich es mal beschreiben, und geht ihren Ursprüngen auf den Grund. Und zwei Folgen möchte ich hier ganz besonders in den Vordergrund stellen und loben, nämlich eine über die Ursprünge der Gamergate-Bewegung und ihre Radikalisierung im Netz. Die ist schon ein paar Wochen zurück, aber nach wie vor so gut anzuhören und so interessant für alle, die von diesen Ereignissen damals völlig erschlagen und überfordert waren. Und außerdem eine Empfehlung zur Folge über das Phänomen des Slendermans, ne, dieser Horrorfigur, der sich ja vor vielen Jahren auch ein virales Horror-Indie-Spiel gewidmet hat. So, Browser History erscheint jede Woche, gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ist eine persönliche Hörempfehlung von mir für euch. Bevor wir aber in die Folge reinsteigen, möchte ich euch noch kurz von einem schönen Moment erzählen. Es ist jetzt nicht so sonderlich interessant, ich mache es nur kurz, aber es schließt hier so ein schöner kleiner Kreis und das möchte ich hier gerne auch für mich persönlich verewigen. Also, der Deutsche Computerspielpreis war eine nachtfüllende Veranstaltung. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, während ich spreche, nicht mal eine halbe Woche zurückliegend. Und ich brauchte ein bisschen, um mich von dieser kurzen Nacht zu erholen, die, wie gesagt, voller schöner Gespräche waren. Ihr werdet es gleich hören. Und dann kam ich zurück nach Hamburg, hab dann mit Lea die Aufnahme gemacht, war wieder im Safte aller Kräfte. Und dann hatte ein lieber Freund von mir Geburtstag und wir haben seine Geburtstagsfeiert. Auf dem Hamburger Berg. Und aus dieser Nacht quasi komme ich gerade und bin jetzt schon wieder so schwach und kraftlos, wie als ich vom DCP auf meine Couch kam. Naja, ich habe es ja gesagt, das wird für euch nicht so interessant. Aber ich fand es sehr schön, war eine schöne Nacht. Übrigens, das Geburtstagskind kennt ihr, wenn ihr Orki Cool unterstützt. Denn Geburtstag hatte Matthias Rosenkranz, mit dem ich gemeinsam Fallout 2 nachgeholt habe. Eine der Podcasts im Steady-Angebot für Supporterinnen und Supporter. Kleiner Hinweis. War eine schöne Nacht, bin völlig kaputt. Und würde sagen, mit diesem letzten Kraftschuss schiebe ich euch rein in diese ganz besondere Folge, in der Lea Irion und ich den Deutschen Computerspielpreis 2025 getroffen haben. Ab geht's, los geht's. PS. Habt noch einen kleinen Zusatz, Freunde. Erwartet bitte nicht, dass wir in diesem Podcast die ausgezeichneten Spiele in den Kategorien besprechen, analytisch Waschmaschinentests unterziehen. Nein. Das ist nicht die Idee dieses Podcasts. Dieser Podcast soll erzählen von unseren Abenteuern rund um diesen Abend, von den Eindrücken, die wir gesammelt haben und so weiter und so fort. Ein Podcast zu den Spielen, die dediziert ausgezeichnet und nominiert waren, gab es entweder schon oder wird es noch geben. Lasst euch überraschen. Jetzt seid ihr vorbereitet. Ab dafür.
Wenn ich sage, es riecht wie Schokolade, dann meine ich das auch so. Und im Abgang schmeckt es auch nach Schokolade. Und es ist wirklich, also das ist ohne Sirup oder so, sondern echt einfach das Öl, mit dem das geröstet wurde. Und es ist ein Hamburger Kaffee sogar. Das ist der beste Kaffee, den ich je hatte. Also ich habe jetzt gerade eben vor der Aufnahme mir noch die zweite Tasse des Tages reingezogen. Und ich sag dir,
toll.
Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl mit Schokokaffee.
Toll. Ich habe derweil Kaffee heute bereits 128 Mal durch mein Gesicht gezogen am Vormittag und habe jetzt fatalerweise übrigens Wasser mit Kohlensäure vor mir stehen. Du wirst dich fragen, warum ist er so unprofessionell? Wir wissen ja beide, wenn man viel spricht vor einem Mikrofon und dann auch noch Kohlensäure sich da reinknallt, man beginnt ja zu hixen und all das andere. Hintergrund ist folgender, kann ich dir mal kurz erzählen bei der Gelegenheit. Ich hatte kürzlich Besuch von einer Freundin und die Freundin hatte sich gewünscht, eine Weinschorle dass wir die verköstigen. Und dafür braucht man ja Wasser mit Kohlensäure. Und ich habe sowas nicht. Ich habe ja nur die Leitung hier in meinem Hamburger Haus. Und dann habe ich bei so einem auf die letzte Minute Lieferservice hier in Hamburg so ein Wasser bestellt. Eine Flasche Wasser. Und dann kamen die an und ich fragte mich schon, warum ist das so teuer? Und dann stellte sich heraus, es war natürlich ein Kasten Wasser.
Ah.
Und jetzt habe ich ganz viel Kasten Wasser mit Kohlensäure und das muss weg.
Oh,
und deswegen
Gott.
Trinke ich jetzt Wasser mit Kohlensäure.
Wow. Schade, dass du keinen Weinschorle jetzt trinkst. Das wäre dekadent gewesen irgendwie.
Apropos Weinschorle, da sind wir beim Thema.
Gute Überleitung.
Sehr gut. Wie ein Geier habe ich gewartet auf das Schlagwort. Sehr gut. Also, da sind wir. Lea, ich muss dich zuerst mal fragen. Ich habe extra im kurzen Vorgespräch, ist ja noch nicht mal, das passt ja gar nicht als Wort. Wir sind ja quasi gemeinsam geeilt in diese Lobby und haben kaum miteinander gesprochen, um alles miteinander hier aufzuheben. Deswegen kann ich jetzt ehrlich interessiert und nicht wissend fragen, bist du wieder erholt? Wie geht's dir? Jetzt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, jetzt muss ich selber kurz nachdenken, vorgestern Deutscher Computerspielpreis, bis in die Nacht hinein. Wie geht's dir heute?
Heute geht's mir besser. Gestern Abend ging es mir nicht ganz so gut, weil ich mir nicht frei nehmen konnte rund um diese Verleihung. Ich bin am Mittwochabend war die Verleihung und am Mittwoch bin ich mit dem Zug hochgefahren. Und wenn man halt einfach, ich wohne eine Stunde unter Stuttgart und von Stuttgart nach Berlin und oh Gott, also ich saß glaube insgesamt 7,5 Stunden im Zug, habe aus dem Zug noch Artikel schreiben müssen für die Zeitung, was auch immer. War dann im Hotel und hatte genau 20 Minuten Zeit, um mich umzuziehen, mich frisch zu machen und dann direkt weiter zu düsen, zu rennen, was auch immer. Und die Verleihung selber war dann total toll, aber da schläft man natürlich auch weniger. Und am nächsten Tag musste ich halt auch um 7 Uhr schon wieder aus dem Bett und zurück in die Heimat und dann da wieder arbeiten. Also es war irgendwie total gaga. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt mit 26 noch machen. Ich glaube, in ein paar Jahren sieht es anders aus. Aber ich habe schon gemerkt, auch das viele Sitzen, das tut einfach überhaupt nicht gut. Dementsprechend, wie gesagt, gestern Abend war ich dann einfach tot daheim auf dem Sofa irgendwann.
Ja.
Gegen Abend, jetzt vergangene Nacht konnte ich wieder ewig pennen und habe mich so ein bisschen revitalisieren können und Ich lebe wieder, ich habe keine 10 Kilo Tränensäcke mehr unter den Augen.
Sehr gut. Ja, ich bin auch wieder im Leben angekommen. Ich habe auch gestern meine Heimreise dann angetreten nach einer kurzen Nacht in Berlin, da werden wir noch zu kommen, und kam dann so am frühen Nachmittag wieder in Hamburg an, unter anderem auch deswegen, weil ich mir Aufnahmetermine schon wieder für andere Sachen in den Nachmittag und auch Abend gelegt hatte. Ich hatte eine Aufnahme zuletzt um 20 Uhr noch gestern Abend, einen Tag nach dem DCP, und ich kann dir sagen, die Nachmittagsaufnahmen, da kann ich ja kurz verraten, ein kleines Rechercheinterview für eine Audiodoku, die hier in Kürze bei OK Cool erscheinen wird, freut euch drauf. Das lief super, da hatte ich auch noch Kraft, da war auch noch Adrenalin da. Und dann aber, ne, als ich auf die Uhr guckte und mir dachte, 18.36 Uhr, es dauert immer noch 1,5 Stunden bis zu meiner 20-Uhr-Aufnahme, merkte ich, wie mein Körper sich so auch ohne Kontrolle des Geistes an die Tastatur setzte und meinem Gast schrieb, hey, mein Freund. Folgende Sache. Ich bin sehr müde. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Und dann hat er tatsächlich auch ganz lieb geschrieben, er dachte sich das schon, als er wusste, dass gestern quasi der DCP war. Ihn hat schon gewundert, dass ich überhaupt noch wach bin. Und da bin ich auf sehr viel Verständnis gestoßen, da war ich sehr froh. Und so tuckerte ich dann so gegen 20 Uhr auf meine Couch, spielte eine Weile noch das neue Doom, das ja jetzt erschienen ist, und bin dann da so irgendwann auch dann eingeklappt und Richtung Bett gefallen. Und jetzt heute bin ich wieder fit und alles ist toll. Aber du, das war dann doch ein Abenteuer.
Du, ich weiß absolut, was du meinst. Ich dachte auch so, ja komm, locker flockig hier aus dem Zug arbeiten 2 Tage, das wird schon irgendwie klappen. Oh mein Gott. Ja. Also nie wieder. Nächstes Mal, entweder klappt es mit Freinehmen oder es klappt nicht. Aber Zugfahrten unterschätzt man total, wie sehr die einschlauchen, vor allem wenn man einfach mehrere Stunden sitzen muss. Wenn dann noch hier der Sitznachbar anfängt, die Schuhe auszuziehen, hinter dir wird ein Salamibrot gegessen, vor dir hockt ein heulendes Kind, also gute Nacht.
Nein! Ist das passiert?
Es ist passiert. Es klingt tatsächlich wie, keine Ahnung, eine Hyperbel, aber es ist passiert und ich habe dann jetzt für unsere heutige Tageszeitung, hatte ich dann auch eine Glosse drüber geschrieben, weil ich es nicht glauben konnte.
Du, das ist ja, da können wir eigentlich direkt einsteigen. Wir wollen ja hier in unserem Gespräch mal so alles rekapitulieren, was wir so erlebt haben, weil wir wissen es ja auch nicht voneinander. Ich habe ja nur diesen kurzen Ausschnitt, wo wir uns dann dort vor Ort gesehen haben. Dazu kommen wir auch noch.
Ja.
Das ist schon mal auf jeden Fall auf eine Weise sehr beruhigend zu hören, dass auch du Abenteuer erlebt hast auf diesem Weg nach Berlin. Ich bin auch am Mittwoch Mittag bin ich losgefahren, um am frühen Nachmittag in Berlin anzukommen und am Abend bei die Veranstaltung. Und ich habe mir gedacht, dieses Mal bist du richtig klug. Du buchst nicht die Deutsche Bahn. Ne? Wir wissen es alle, was da für Probleme gibt. Ich buche den Eurocity-Zug oder wie auch immer. Eurozug, der gefühlt irgendwo in Barcelona losfährt und bis nach Prag durchknallt. Und ich dachte mir, das fühlt sich mittlerweile sehr viel verlässlicher an als die Deutsche Bahn. Habe ich das gemacht? Und da kann ich direkt vorweggeben, das hat wunderbar geklappt. Der Zug kam super pünktlich an, gar kein Problem. Hatte ganz vergessen, wie sich das anfühlt. Aber im Zug erlebte ich auch was. Und zwar die erste, ich sag mal, also die Zugfahrt ging so zwei Stunden etwa. Die erste halbe Stunde alles easy cool, hatte meinen eigenen Platz, da war auch nicht viel los. Und dann aber setzte sich neben mich eine Australierin. Und das war auch erstmal ganz nett. Die war auch lieb, hat dann nochmal kurz gesmalltalkt mit mir. Wollte ich gar nicht, aber lieber so, als wenn da so ein richtig unsympathischer Mensch sitzt. Und dann legte sie sich schlafen. Und das finde ich krass, also in einem Zug sowas Intimes zu machen, wie absichtlich sich schlafen zu legen. Also ich verstehe, wenn man einschläft, weißt du, wenn man, das ist ja ein Unterschied, wenn man einschläft vor Erschöpfung im Zug, hey, be my guest, das kennen wir alle und dann ruckelt das auch so gemütlich, cool. Aber sie hat sich so ein Bett gerichtet, sie hat sich dann ein Kissen aufgeblasen, also wirklich so ein Luftkissen, hat sich das hinter den Kopf gelegt, dann ihre Jacke wie eine Decke benutzt und dann geschlafen. Und auch da, ich verstehe das auch, ne, wer weiß, wie anstrengend ihr Leben da gerade ist, das ist ja auch alles erstmal in Ordnung, aber das brachte mich in eine schwierige Situation leer. Und das muss ich kurz erklären, weil ich nicht weiß, ob ich mich da anstelle oder ich da was übertreibe, kannst du mir kaum vorstellen. Und zwar, ich saß am Fenster und sie am Gang. Und als ich merkte, sie macht sich schlaffertig, ne, sagt allen gute Nacht und so, dachte ich mir, ja Moment mal, die Zugfahrt dauert ja jetzt noch etwa 90 Minuten. Wenn sie jetzt schläft, stehe ich ja als empathischer Mensch in der Mitverantwortung, dass sie ja gut schläft. Also ich kann ja jetzt nicht mehr zum Klo. Ich kann nicht mehr mich viel bewegen. Ich hatte mir ein Knusperbrötchen gekauft, das konnte ich nicht mehr essen. Doch, es hieß, am Bahnhof hieß es Knusperbrötchen, das konnte ich nicht mehr essen. Das ist ja super laut. Und dann saß ich da regungslos und wartete auf einen Moment. Bin ja klug. Nämlich, ich wusste, es werden nochmal Fahrscheine kontrolliert. Und beim Fahrschein kontrollieren wird sie ja wohl nochmal wach werden. Und tatsächlich, so eine Dreiviertelstunde später, kam dann mal so ein Fuzzi vorbei und sagte, hallo, Fahrscheine bitte. Und dann wachte sie auf und dann sagte ich direkt panikartig, entschuldigen Sie, ich muss aufs Klo. Und dann bin ich an ihr vorbei, bin zum Klo, kam zurück und habe direkt mein Knusperbrötchen gegessen, bevor sie wieder eingeschlafen ist. Und es hat geklappt. Ich fühlte mich so ein bisschen, weiß ich nicht, wie beim Babysitting. Und das Kind ist wach, jetzt alles machen. Und wenn es wieder schläft, wieder still sein. Und das war meine Anreise. Also, da war ich schon fertig, ehrlich gesagt.
Warte, also konnte die liegen? Was für Sitze gibt es denn in diesem Eurocity?
Sie hat das so ein bisschen so zurückgebogen. Sie hat da irgendwo so ein Knöpfchen, so ein Knöpfchen gedrückt und dann ging es aber nur so ein bisschen. Also nicht so sehr, wie man es vielleicht vom Flugzeug zum Beispiel kennt oder sogar von der Deutschen Bahn, aber ich war mir nicht sicher, ob das im Funktionsumfang des Stuhls enthalten ist, weil es macht da auch viel Lärm. Ich bin mir nicht sicher, aber es sah gemütlich aus.
Ja. Warte, in der Deutschen Bahn kann man die Sitze nach hinten verstellen?
Oh, Lea, herzlich willkommen im Leben. Also, no way. Stell dir vor, du sitzt, und jetzt, ich mach's gerade nach, du sitzt und jetzt lang mal rechts von dir, wenn du am Gang sitzt, mit der rechten Hand auf deine Hüfthöhe quasi oder da, wo du eben sitzt. Und da ist ein Knöpfchen. Und das kannst du drücken. Nee. In lila-blau ist das. Und dann fährt dein Stuhl zurück. Lieben die Leute dahinter?
Ja.
Mach das mal.
Ich kann nicht mehr. Mir war das nicht
das
bewusst.
Das wusstest du nicht?
Nee, weil weißt du, ich habe schon so, ich bin kein Germophobe, aber ich habe schon Hemmungen, wenn es darum geht, das Ladekabel einzustecken. Weil diese Steckdosen sind ja immer so dermaßen ranzig. Also da klebt noch das Knusperbrötchen von vor 10 Jahren dran. Und also ich finde das schon ganz schlimm. Ich nehme auch immer Sakrotan-Hygienespray und sowas mit, weil ich halte das wirklich, ich halte das nicht aus. Ich versuche auch immer nichts anzufassen, was auch immer. Deswegen war mir das gar nicht bewusst. Und ich habe tatsächlich in meiner Nöte, weil natürlich die Fahrten nach Berlin, nach Hamburg, was auch immer, die ich ja immer mal wieder antrete, die gehen ja, wie gesagt, also 7 Stunden teilweise.
Krass.
Und ich habe mir da dann extra mal nicht so das klassische Nackenkissen gekauft, weil, also ganz ehrlich, so die klassischen Nackenkissen, die bringen ja nicht wirklich viel, weil also man hat hinterher trotzdem Verspannungen, dass man sich am liebsten direkt 10 Wochen in der Reha anmelden würde. Ich habe mir da, du musst jetzt parallel kurz auf WhatsApp gucken, ich schicke dir das, wie eine Frau das mal hier demonstriert hat. Das ist eins, das ist ein Nackenkissen. Moment, ich schicke es dir kurz. Ich muss es dir leider als Einmalansicht schicken, sonst köpft mich Denise. So, also dieses Nackenkissen, das ist quasi wie eine Anaconda, die einen schier erwürgt, aber man spannt sich das einmal. Ja, man spannt sich das einfach komplett um den Hals und der Kopf, also der sitzt dann bombenfest. Der kippt nicht mehr nach links und rechts runter, sondern so sieht man dann aus. Aber
also
so kann man gut schlafen.
Also wenn ich das im Zug sehen würde bei jemandem, würde ich aber sofort aufschreien und meine Machete zücken und sagen, brauchen Sie Hilfe? Kann ich Ihnen helfen? Es sieht wirklich aus wie eine Schlange um den Hals.
Ja, total.
Krass.
Ne? Also man kann schon noch atmen oder sowas. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Aber in meiner Nöte, wie gesagt, ich wusste nicht, dass man diese blöden Sitze nach hinten klappen kann. Wow. Ich habe was dazugelernt.
Ja, wieder was erfahren. Naja. Zur Frage, warum du eigentlich in diesem Zug saßt, folgendes. Was war eigentlich deine Mission? Also hattest du offiziell dir selbst den Auftrag gegeben, für die Lokalpresse, ne, drüber zu berichten? Warum wird denn da jetzt schon gedacht? Also drüber zu berichten oder bist du privat angereist oder hast du gesagt, Leute, ich arbeite einfach von dort ganz normal meinen Kram. Wie sah das aus?
Naja, also ich habe gelacht, weil Lokaljournalismus, also der Name gibt das ja schon her, lokal bedeutet lokal, ich berichte hier nur.
Oh, du hast recht, das war richtig dumm, die Frage.
Nein, die Frage ist nicht dumm, aber viele Leute denken halt diesen Schritt nicht mit. Also ich werde, keine Ahnung, ich habe jetzt vorhin erst wieder eine Anfrage aus dem Raum Stuttgart gesehen und wir sind halt nicht der Raum Stuttgart, wir sind unter Stuttgart, wir sind ein anderer Landkreis. Und dann können wir es halt auch nicht bringen, weil es interessiert unsere LeserInnen halt einfach nicht. Ja. Deswegen, ich bin als Jurymitglied nach Berlin gereist.
Ah, natürlich. Mhm.
Genau, ich saß da nämlich dieses Jahr, hatte ich die große Ehre, in der Jury zu sitzen. Ich war in der Jury, in der Fachjury für das beste Studio und man wird immer für 2 Jahre gewählt, sage ich jetzt einfach mal, oder angefragt. Das heißt, nächstes Jahr werde ich nochmal dort sein und genau, deswegen durfte ich in meiner Funktion als Jurymitglied da hochtuckern und die Verleihung vor Ort begutachten. Und ich wusste tatsächlich nicht, wer in meiner Kategorie oder in irgendeiner Kategorie gewonnen hat, denn die Jurys sind immer so aufgeteilt, alle kommen erstmal in eine Fachjury für die einzelnen Kategorien und dann bildet sich aus diesen Fachjurys jeweils nochmal mit 2 Personen eine Hauptjury und diese Hauptjurys, die bestimmen dann, wer von den nominierten Personen, Studios, was auch immer, am Ende gewinnt.
Oh, das ist ja faszinierend. Kannst du da noch so einen Einblick mehr geben, wie man sich das vorstellen kann? Man sieht ja manchmal so Bilder von diesen, ich möchte ja fast schon den Arbeitsgruppen, die kommen dann zusammen und sitzen an diesen großen Tischen und dann liegen so Papiere auf den Platten. Wie läuft das ab? Also du kommst dann dahin, du weißt, alles klar, ich bin jetzt in dieser Gruppe und was ist jetzt los?
Genau, also man wird da im Vorfeld zugeteilt. Wir haben uns über Slack organisiert, wie nennt man das? Ich nenne es einfach immer Discord für die Arbeit. Darüber haben wir uns organisiert und wir waren 4 Leute in unserer Jurygruppe und wir hatten da einen Fachtag, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich meine, der war im Februar, da lag noch viel Schnee. Da sind wir alle nach Berlin gereist, haben uns da vor Ort getroffen und vor Ort drüber diskutiert und lange diskutiert. Also ich meine, wir saßen da alle mit Unterbrechungen 8 Stunden, wurden da vom Bundeswirtschaftsministerium verköstigt und haben da viel diskutiert und im Vorfeld natürlich auch schon viel arbeiten müssen. Also das ist alles ehrenamtlich. Man kriegt die Reise dorthin gezahlt und das Essen gestellt und all diese Dinge, aber alles darüber hinaus macht man ehrenamtlich. Ich habe jetzt kein Geld für diese Arbeit bekommen. Und wir hatten halt, also ich kann jetzt nur für meine Gruppe sprechen, aber so verhält sich es im Prinzip für alle Kategorien. Wir hatten die Einreichungen der besten Studios, eben die sich selber beworben haben oder die eingeschickt wurden. Und die hatten wir dann alle in der Excel-Tabelle organisiert und haben uns die im Detail angeschaut, haben uns alle jeweils einzelne zu notiert, was diese Studios ausmacht und einfach für uns Kategorien definiert, wonach wir diese Studios auszeichnen wollen würden. Und gegen Ende waren wir uns mit einem Studio, das weiß ich noch, waren wir uns nicht ganz einig und da wurde dann noch viel diskutiert, aber wir sind irgendwann dann auf einen grünen Zweig miteinander gekommen. Ich habe jetzt auch von einem Jurymitglied erfahren, das sich jetzt am Mittwoch in Berlin vor Ort getroffen hatte, dass es wohl letztes Jahr größere Diskussionen gab, also da lief es nicht ganz so rund wie bei uns dieses Jahr, weil also ich habe das insgesamt sehr harmonisch wahrgenommen und natürlich verhält man sich zivil und so, aber letztes Jahr wurde wohl sehr viel und auch sehr emotional diskutiert, was ich aber total cool finde, weil es zeigt ja im Prinzip einfach, diese Entscheidungen, die werden nicht leichtfertig getroffen, sondern da steckt wirklich viel Gedanke dahinter und viel Abwägung, was in unserem Fall auf jeden Fall so war. Und genau, wir hatten dann diesen Fachtag, wie gesagt, und haben dann noch zwei Leute von uns bestimmt, die die Hauptjury machen. Das hätte ich gerne gemacht, aber ich hatte keine Zeit. Und diese beiden, die wir dann auserkoren hatten, die haben sich dann nochmal getroffen und wie ich vorhin schon geschildert hatte, wir hatten dann drei Studios nominiert und irgendeine Hauptjury, die sich dann gebildet hat, ich weiß nicht, wer es war, die hat sich unsere Nominierungen angeschaut, unsere Begründungen angeschaut und diese Hauptjury hat dann basierend darauf, was wir ausgearbeitet haben, entschieden, wer jetzt gewonnen hat.
Spannend. Diese Auswahl der Studios. Was sagtest du, wie viele Studios waren zur Auswahl gestanden?
Oh, ich meine, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war auf jeden Fall eine Zahl zwischen 30 und 50. Also das,
ja, wow. Ja. Krass. Wie, also läuft das dann ab, dass dann nach Mehrheitsprinzip gesagt wird, wer nominiert wird, oder müssen sich alle einigen darauf?
Ja, also es war zum Glück so, dass wir uns da alle drauf einigen konnten. Also wir sind ja auch nur vier Leute, aber wir waren uns dann schon alle einig, auch nachdem wir dann halt immer die jeweiligen Argumente gehört hatten. Und dann hat man sich, wir haben das auch so ein bisschen nach Punkten gemacht und haben dann gesagt, okay, also diese drei Studios haben jetzt basierend darauf, wie wir gewertet haben, hatten die meisten Punkte, sind damit alle einverstanden oder sollten wir noch ein anderes diskutieren, das jetzt vielleicht nicht die meisten Punkte hatte, aber es vielleicht doch eher verdient hätte. Und so sind wir dann irgendwann einfach, wie gesagt, auf den grünen Zweig gekommen. Aber ich fand es total toll, weil wir hatten zwei JournalistInnen bei uns, dann hatten wir noch einen Entwickler und Valentina war noch bei mir in der Gruppe.
Ach ja, Valentina Bierke, ja genau.
Genau, ja. Und wir vier waren halt ein sehr... Ja, einfach eine diverse Gruppe. Also wir hatten halt viele verschiedene Ansichten. Ich hatte so meinen Journalismus-Background. Ich fand dann aber auch die Sicht eines Entwicklers irgendwie total spannend, weil wir auch viel über Förderungen gesprochen haben und was vielleicht auch im heutigen politischen Umfeld Förderungen aus China bedeuten. Das fand ich auch total spannend, weil wir uns einfach darüber unterhalten haben. Sollten wir das mit einbeziehen? Sollten wir das nicht einbeziehen? Was bedeutet das für das Studio? Was bedeutet das für die Spiele oder die SpielerInnen am Ende? Also ich fand es total, das war eine total pluralistische Diskussion einfach und mir hat das total Spaß gemacht. Das war wirklich, wirklich cool.
Cool. Ey, das freut mich richtig zu hören. Super spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Ich habe da immer so drauf geguckt, wie auf so ein Kästchen, in dem kleine und große Wunder passieren, diese ganzen Beratungen und so, weil ich noch nie so richtig erfahren habe, wie das eigentlich abläuft. Das half schon mal.
Ja.
Das ist ja wirklich interessant. Und nächstes Jahr nochmal, das heißt, du fährst dann nach München. Das wechselt ja immer jedes Jahr.
Ja,
ne?
Ein Glück. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das habe ich jetzt auch erst am Mittwochabend erfahren, aber innerlich hat mir alles gejubelt. Ich dachte mir so, oh Gott sei Dank, nur noch 2,5 Stunden ICE. Danke, danke, danke.
Ja, ich bin ja als quasi preisgekrönt angereist. Nein, Quatsch. Also das ist ja, ich wurde nicht müde, den Abend über das immer wieder zu sagen. Und es ist auch weiterhin so, ich bin da ohne Ambition angereist, zwar als Nominierte da in dieser Kategorie Spieler oder Spielerin des Jahres, aber also ich bin nicht hingefahren, um quasi dann unbedingt diese Siegerrede halten zu wollen. Ich habe damit nichts gerechnet. Ich habe aber den Anlass genutzt, zum allerersten Mal diesen Computerspielpreis zu besuchen und ich freute mich, dass er eben ausgerechnet und dann jetzt in Berlin ist, weil das für mich natürlich eine sehr viel einfache Anreise war. Da habe ich mich gefreut. Ja.
Wie war für dich denn eigentlich die Nachricht oder wie hast du die Nachricht bekommen? Wo hast du sie bekommen? Wie hast du darauf reagiert? Der Nominierung?
Ja, das war kunterbunt und zwar, das war, ich sag mal so, etwa so einen Monat vor der über einen Monat vor der Veranstaltung, 1,5 Monate vor der Veranstaltung, da saß ich hier mal wieder auf meinem Schreibtisch und dem Stuhl, der dazugehört und führte ein Gespräch für OrkaCool trifft. Das war eine Aufnahme für ein Sonntagsgespräch wieder. Ich weiß nicht mehr genau mit wem, aber kann man rekapitulieren. Jedenfalls während dieses Gesprächs habe ich normalerweise alles aus hier an meinem PC, außer meine Notizen natürlich, die ich vor mir liegen habe und dieses Aufnahmeprogramm. Ich hatte aber in einem weiteren Tab, ich weiß nicht mehr warum, vielleicht wartete ich auf irgendwas oder keine Ahnung oder ich habe es einfach vergessen, mein Mail-Postfach auf und während der Aufnahme sah ich, dass oben diese Anzahl der ungelesenen Mails um 1 plötzlich stieg. Und ich weiß noch, dass ich in dem Gespräch, wie aus so einem Gefühl heraus, ganz kurz rüberwechselte in dieses Tab und dann sah ich die Betreffszeile einer Mail, die irgendwie so lautete: Vertrauliche Information DCP 2025. Mm. Und ich denke bei sowas ja immer, jetzt haben sie mich, die Polizei sucht mich, die stehen vorm Haus, die schießen ja gleich rein. Ich weiß nicht, warum ich das immer denke, aber die Staatsgewalt ist immer das, was ich zuallererst im Kopf habe. Dann dachte ich mir, sie kriegen mich dran, sie kommen jetzt hier rein.
Ich weiß, was
und dann habe ich die Mail Dann habe ich die Mail währenddessen geöffnet, während des Gesprächs, um es kurz zu überfliegen, ganz kurz zu skippen, was ist hier los. Und dann stand da in prächtigen roten Buchstaben, hier NDA noch nicht verraten, aber du bist nominiert, herzlichen Glückwunsch, so geht's jetzt weiter. Und da, also war ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht fassen. Ich hatte auch kurz gedacht, ob das eine Spam-Mail ist. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, jetzt erstmal Konzentration auf das Gespräch. Danach kehre ich dann nochmal hin zurück. Und dann habe ich das Gespräch auch ganz toll beendet. Und das war auch ganz schön. Habe mir da auch versucht, nichts anmerken zu lassen, dass ich da kurz irritiert war. Und dann kehrte ich nochmal zu dieser Mail zurück. Und dann las ich mir das nochmal alles durch. Und dann realisierte ich das erst so langsam. Und dann muss ich wirklich sagen, ich war dann sehr stolz, weil ich das überhaupt nie auf dem Schirm hatte, diese Kategorie und dass ich mich da irgendwie selbst da, also dass ich da, also ich habe mich ja nicht selbst vorgeschlagen, mhm. aber dass mich da jemand vorschlägt und dann auch noch die Begründung war, die wurde dann schon an mich weitergereicht für meine Arbeit bei Okay Cool und was ich hier so mache. Also da war ich schon sehr stolz. Und ich wusste, glaube ich, auch noch gar nicht zu Beginn, wer da noch mit nominiert war. Das habe ich dann erst quasi über den offiziellen Weg erfahren. Aber das war schon, da fühlte ich mich schon cool. geehrt. Ich musste das aber auch erstmal realisieren.
Ja, total cool. Auch so ein Schockmoment einfach. Man hört es raus.
Ja, voll.
So unerwartet.
Also, aber wirklich auch voll. Und ich muss auch sagen, auch deswegen so unerwartet, weil also dieses Programm hier, dieses Okay Cool, entstand ja auch so ein bisschen heraus aus so einem Anti-Gedanken heraus, ja. weil mir damals vieles nicht gefallen hat bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich noch in der festen Redaktion war, bei GamePro GameStar, die natürlich in ihren eigenen Zwängen drin stecken, da können die Leute nichts dafür, das liegt an dem System dahinter, aber die Art von Journalismus, da hat mir nie gefallen, mich störte, dass das Interviewformat sich irgendwie nie durchgesetzt hat in dieser Branche, dass so wenige Leute einfach wirklich Interviews führen und die veröffentlichen. Und das entstand also alles aus so einem trotzigen, ich mache das jetzt einfach mal Charakter heraus. Und dann diese Wertschätzung zu erfahren in Form eines so etablierten Preises, das musste ich erstmal registrieren und checken. Und das fand ich schon toll.
Mhm. Ich glaube, ich kann es so zur Kenntnis nehmen, weil das sind deine Emotionen, so wie du es erlebt hast. Und ich finde es einfach, weil ich wusste nicht, wer in den anderen Kategorien nominiert vorgeschlagen wurde, was auch immer. Das haben wir tatsächlich fachübergreifend gar nicht mitbekommen, oder ich zumindest nicht. Und nee, gar nicht. Und als ich dann gesehen hatte, dass du nominiert warst, da dachte ich so, ach du Scheiße, krass, warum ging das an mir vorbei? Und irgendwie total cool. Aber also wenn ich in deiner Gruppe gewesen wäre, dann hätte ich auch die Gruppe wechseln müssen, weil es wurde natürlich im Vorfeld auch Befangenheit abgefragt, ganz eindeutig.
Ah ja, ja.
Deswegen, genau, also wenn es mich getroffen hätte, hätte ich gar nicht für dich argumentieren können, selbstverständlich nicht.
Ich fand das dann auch ganz lieb auf dem Weg zum DCP, also nicht der Zugweg, sondern die Tage davor, hatte ich natürlich halt arbeitsbedingt auch immer wieder mit Entwicklerinnen und Entwicklern zu tun, Interviewgespräche, Recherchen und so weiter. Und fast alle nutzten dann immer die Gelegenheit, zum Ende unser Gespräch nochmal zu sagen, hey, übrigens viel Glück und voll schön, dann sehen wir uns dort. Also es war surreal. Das war ganz lieb.
Okay, aber hattest du für den Fall der Fälle eine Dankesrede innerlich? Ah, okay.
Gar nichts, nee. Also ich muss aber auch sagen, also mir fehlt es ja eigentlich nie an Worten und ich hätte dann einfach erzählt, was mir auf dem Herzen liegt.
Cool, das hätte ich gar nicht gesehen.
Ein Themenpunkt hat die auf jeden Fall noch angebracht, der ergab sich aus dem Abend heraus, da kommen wir noch dazu.
Ja.
Jedenfalls, also ich sitze im Zug und fahre dahin. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Ich wollte mich an der Stelle nochmal bedanken für meine Gastgeberin Leonie, dass sie Couch und Unterschlupf angeboten
Mega.
Hat. Das war ganz wunderbar, weil Unterkunft wurde vom DCP oder sowas nicht organisiert. Das habe ich alles selber gemacht. Und da war ich sehr dankbar. Nochmal ein großes Dankeschön, falls ihr es hört. Ich habe ganz toll geschlafen auf einer großartigen Couch irgendwo in dieser Stadt. Und das Tolle war, dieser Ort, wo ich da geschlafen habe, der war auch an einem Ort gelegen, wo ich früher immer mal wieder so vorbeigekommen bin, als ich noch selbst in Berlin gelebt habe. Und da war das ganz schön, so ein kleiner Spaziergang über die Memory Lane sozusagen.
Oh, toll.
Erinnert an meine Zeit in Berlin, da habe ich ja 8 Jahre gelebt. Das war toll. Wie war es bei dir und deiner Unterkunft? Ich hörte von einem Hotel, dass sich die Frau Journalistin gegönnt hat.
Ja, ich dachte, es war so ein bisschen schwierig, weil die Location, diese Berlin-Messe da, die war irgendwie so, die lag sehr weit vom Hauptbahnhof entfernt und irgendwie auch sehr weit von Hotels, die ich in der Vergangenheit gebucht hatte, die ich schon kannte. Und ich tue mir immer so ein bisschen schwer, neue Hotels oder was auch immer auszuprobieren. Einfach weil ich bin, wie vorhin auch schon geschildert, mir ist Sauberkeit einfach so unendlich wichtig. Und wenn ich ein Hotel schon mal besucht hatte, das für mich einfach so diese Sauberkeitsanforderungen schon gepasst hat, gehe ich da natürlich nochmal hin. Und ich musste dann aber gucken, dass ich irgendwie in Berlin-Charlottenburg unterkomme. Und hatte dann auch ein Hotel gefunden, das nicht 200 oder 300 Euro die Nacht von mir verlangt hatte und dachte dann, ja gut, also das sieht auf den Fotos einigermaßen okay aus. Und erstmal der Weg dorthin war schon total, also dieses Hotel war so versteckt, dass es irgendwie zwischen einem McDonald's und nochmal irgendeiner Kette ein Eingang, eine Glastür, wo man reinlaufen kann. Da geht man rein, dann heißt es erstmal, okay, die Rezeption, die befindet sich im 7. Stock, bitte hier einmal in den Aufschluss.
Was?
Ja, ja. Und ich hasse Aufzüge, ich nehme Aufzüge nie, ich habe da einfach Schiss, dass wenn ich in diesen Aufzug einsteige, dass der dann abstürzt und ich sterbe. So. Also fahr dann also in diesem ruckligen Aufzug bis in die 7. Etage, bin da schon 1000 Tode gestorben, was auch immer, trete da raus, hol meinen Zimmerschlüssel und da heißt es so, wir haben 2 Aufzüge, Sie gehen jetzt bitte zu dem Aufzug da hinten, weil nur mit dem Aufzug da hinten kommen Sie auch zu Ihrem Zimmer.
Und, oh wow.
Ja, also irgendwie total komisch. Und die Einrichtung war schon total altbacken. Also das ist mir im Kern egal, aber ich kam mir irgendwie wirklich vor, als wäre ich jetzt in die 80er zurückgereist in diesem Aufzug. Hab mich also schnell umgezogen, was auch immer. Und dann dachte ich mir so, nee, also ich will das Hotel jetzt verlassen, ich nehme jetzt die Treppe, ich suche die Treppe. Die Suche nach der Treppe gestaltete sich schon besorgniserregend schwierig, weil ich irgendwie dachte, eine Treppe so lange nicht zu finden, ich weiß ja auch nicht mit Brandschutz, hab's dir dann gefunden.
Nicht drüber nachdenken.
Nee, wirklich. Weißt du, das sind dann Gedanken, man denkt sich, okay, ich habe jetzt ein Zimmer im 2. Stock, könnte ich im Fall der Fälle einfach aus dem Fenster springen? Also das sind einfach die Anxiety in mir, die schreit da halt sofort. Ich hatte dann das Treppenhaus aber zum Glück gefunden, bin da rausgetreten und bin nach unten gelaufen. Und das war aber schon irgendwie total komisch, weil ich bin durch diese Tür durch, sie fällt zu und ich sehe, da ist nur so ein, also das ist keine normale Klinke, die ich jetzt nochmal runterdrücken könnte, sondern das ist nur so ein Knubbel und die Tür geht gar nicht mehr auf. Also ich war dann jetzt halt erstmal im Treppenhaus und ich konnte auch nicht zurück. Und dachte dann, ja gut, schön, jetzt mal gucken, was passiert. Bin dann ganz nach unten gelaufen und der Ausgang, der sah, da stand irgendwas mit hier durchlaufen, da kommt man bei McDonald's auf die Dachterrasse, wo ich auch sagte, hä, was zum Teufel? Und das Schlimme war, die Tür zum McDonald's ging nicht auf. Und ich dachte dann, okay, gut, dann bin ich jetzt hier halt einfach, ich stecke fest. Also ich bin dann wirklich in so eine Mini-Panik reingekommen. Ich verfalle eigentlich nicht schnell in Panik, aber also in einem Treppenhaus eingesperrt zu sein, ich weiß ja nicht. Also es gibt angenehmere Gedanken als das. Und dann bin ich wieder hochgetigert, weil ich irgendwie dachte, vielleicht komme ich mit meinem Oldschool-Schlüssel, den ich für mein Hotelzimmer hatte, vielleicht kann ich mit dem ja die Tür in der 2. Etage nochmal öffnen und dann halt doch mit dem Aufzug fahren. Also es war irgendwie total, total crazy. Was aber nicht ging, und also wie gesagt, ich war kurz davor, echt entweder die Hotelrezeption anzurufen, da die Nummer rauszusuchen oder einfach die Feuerwehr, weil ich echt dachte, Himmel, Hilfe. Und ich hatte ja so Zeitdruck. Also das war ja alles getaktet. Ich wollte unbedingt um 18 Uhr schon dort sein, weil ab 18 Uhr war Einlass. Ach Gott, also bin dann also wieder ganz nach unten getigert und es stellte sich heraus, es ging noch eine Etage weiter nach unten, weil der McDonald's war gar nicht die E-Etage, sondern war noch die 1. Und bin dann ganz runter und dann kam man da irgendwie in so einem Hinterhof raus und in diesem Hinterhof gab es dann aber nochmal eine Tür, die quasi zum Eingang des Hotels führte, wo auch der Rezeptionsaufzug war. Und da war ich dann und ich dachte mir, um Gottes Willen, also ich habe noch nie erlebt, dass ich mich in einem Hotel eingesperrt gefühlt hatte, weil einfach nirgends ausgeschildert war, wie ich hier erstmal zum Treppenhaus komme und wie ich aus diesem Treppenhaus wieder rauskomme, weil ich dachte mir, das ist ja selbstverständlich, dass man halt einfach durch alle Türen wieder gehen kann, was auch immer, aber wenn du mal im Treppenhaus bist, dann gibt's kein Entkommen mehr. Ich fand das also wirklich, der Abend startete schon mit einer halben Panikattacke meinerseits.
Um Gottes Willen, unmögliche Architektur auch, die du beschrieben hast. Ich habe mir beim Zuhören schon verlaufen, das ist ja wirklich kurios. Wie war denn das Zimmer dann? War das okay zumindest?
Super altbacken, so ein bisschen schmuddelig, aber ich also habe mich getraut, meine Zähne zu putzen, da aufs Klo zu gehen.
Hast du erstmal Sakrotan-Sprinkler rausgeholt?
Ich wünschte. Aber was dann richtig kacke war, da greife ich jetzt so ein bisschen vor. Ich hatte mich wenig mit dem Bett beschäftigt, weil, also wie gesagt, ich hatte keine Zeit, mich kurz hinzulegen, sondern ich musste gleich weiter. Als ich dann aber nach getaner Arbeit dann endlich im Hotel war, wollte mich einfach nur schlafen legen, konnte nicht mehr, leg mich hin und denk mir so, boah, ich müffel abartig, irgendwas stimmt hier nicht. Weil normalerweise, ich kenne mich nicht als müffelnden Menschen. Ich habe es an irgendeiner Stelle schon mal thematisiert. Ich bin super olfaktorisch fokussiert. Ich trage auch immer Parfüm, was auch immer. Das war so ein Geruch, wo ich dachte, so rieche ich eigentlich nicht. Habe mich also aufgerichtet, das Licht nochmal angemacht und gemerkt, diese Bettdecke hat nach Schweiß gestunken. Es war total crazy. Ja, es war ganz schlimm. Mein einziges Glück war, dass ich ein Doppelzimmer hatte, also ein Doppelbett und zwei Bettbezüge da waren. Das heißt, ich konnte die Bettbezüge einfach kurz austauschen. Und Dom, ich sagte, ich bin eigentlich nicht der Mensch, der Hotelrezensionen schreibt, weder gut noch böse. Aber da dachte ich echt, nee, ich muss andere Leute vorwarnen, das geht gar nicht. Das war echt schlimm.
Hast du eine Rezension geschrieben?
Ja, 2 Sterne habe ich
geschrieben. Sieht man die auf Google? Kann man das sehen?
Ich hatte über ein Vergleichsportal gebucht und auf diesem Vergleichsportal kann man das bestimmt einsehen. Ich kann es mal raussuchen.
Nee, also wir können ja, ich war nur neugierig, ich weiß nicht, wie das ist, wenn das Hotel das jetzt hier hört, dass sie dann irgendwie sagen, so, den schicken wir jetzt schön die Anwälte auf den Arsch. Also es ist auf jeden Fall, ich finde es gut, dass du in dem Fall, weil das ist ja wirklich, das klingt ja wirklich furchtbar mit dem Schweißbezug, dass du da eine Warnung für andere auch hinterlassen hast, das halte ich für sehr angemessen.
Ja, also ich dachte wirklich, das geht nicht, weil das Hotel war eigentlich gut rezensiert und halt auch in vielen Rezensionen wurde halt gesagt, ja, sauber und so kann man auf jeden Fall machen, ein bisschen altbacken, aber sauber und dann dachte ich halt, wie gesagt, gut, passt für mich, aber war halt nicht so.
Ja, aber die Anfahrt war unkompliziert von dir zum Messegelände?
Ja, soweit schon. Also dorthin kommen war einigermaßen in Ordnung. Dann in der Nacht zurückgehen als Frau. Wir hatten kurz geredet, als ich mich verabschiedet hatte, weil ich gesagt hatte, ich gehe lieber nicht ganz so spät, weil ich muss noch irgendwie zurückkommen. Und in Taxis steige ich so spät wirklich auch ungern. Einfach weil man sich als Frau wahrscheinlich zu viele Gedanken macht, aber lieber halt einmal zu viele Gedanken macht als einmal zu wenig. Und ich hatte dann, also ich kam mir so verloren vor und so gefährdet, was auch immer, dass ich meine Frau angerufen hatte und mit ihr dann, glaube ich, eine halbe Stunde telefoniert hatte, bis ich daheim war. Das ging dann. Aber wie gesagt, also im Vorfeld war es auch schon so ein bisschen bei mir der Gedanke, oh Gott, irgendwie die Hotels liegen nur so weit entfernt von diesem Messegelände, zumindest die bezahlbaren Hotels. Wie mache ich das? Suche ich mir ein Hotel, wo einfach eine U-Bahn-Station sehr nah dran liegt? Genau, das war meine Geschichte zur Anfahrt. Wie war es denn bei dir?
Ja, ich hatte auch einen etwas überschaubaren Zeitplan, aber auch nichtsdestotrotz musste ich auch ein bisschen auf die Uhr gucken, dass das alles hinhaut. Hat aber super geklappt. Ich wusste aber, ich brauche lange von meiner Unterkunft zu dem Veranstaltungsort, weil die haben Funkturm im Westen der Stadt. Und zwar brauche ich sowohl mit Öffis als auch mit Taxi ein bisschen weniger als eine Stunde, was schon absurd ist. Also wie groß diese Stadt ist, völlig abgefahren. Ja. Und dann habe ich mich nach einigem Überlegen für ein Taxi entschlossen, weil ich hatte ja auch schon meine Anzugssachen an und dieser Anzug, den ich da getragen habe, ich würde mal sagen, was so die Stoffe angeht, die da benutzt wurden bei diesem Anzug, der ist mehr auf der Seite des, es wird bald Herbst und es ist ein bisschen kühl, als auf den sommerlichen Temperaturen. Mit anderen Worten, ich glaube, ich wäre dort angekommen als Pfütze, wenn ich mich durch die Öffis gequält hätte. Und deswegen habe ich mir gedacht, lieber so ein Taxi, wo vielleicht ein Fenster sogar offen ist oder eine Klimaanlage läuft, weil das war recht warm, so ein bisschen mehr als 20 Grad, das finde ich schon sehr hitzig. Genau, und dann habe ich ein Taxi genommen und das war alles ganz toll. Der Mann, der mich da gefahren hat, war sehr nett. Es gab nur einen Moment, so zwischenmenschliche Kommunikation, wo ich dachte so, ach, was für eine Situation hast du das denn jetzt gebracht? Ich stieg nämlich ein, in voller Montur, eben Anzug und sowas, und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis er gefragt hat, so, was denn hier für eine Veranstaltung? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so eine Preisverleihung und so, da fahre ich hin. Und dann hat er gesagt, so, ja, was machen Sie da so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin da Journalist und so und habe dann so noch so gemurmelt, wurde da auch nominiert für was. Und dann hat er gesagt, da wünsche ich Ihnen viel Glück und einen wunderschönen Abend. So, eigentlich super lieb, aber das ist eine Verabschiedungsformel. Unsere Fahrt hat aber eben erst begonnen. Und jetzt saßen wir 49 Minuten lang schweigend in einem Taxi, weil wir uns ja bereits verabschiedet hatten.
Aber das wäre mein Traumszenario gewesen, sage ich dir. Einfach reinhoppen und kotieren lassen.
Ich bin derjenige, der sich bei Taxifahrten gerne unterhält mit dem Fahrer. Aber das Gespräch war beendet von seiner Seite aus. Und dann hatten wir 49 Minuten, wo ich einfach nur aus dem Fenster guckte wie Amelie in Paris. und es war wirklich so, ach je. Naja, aber es war nicht schlimm. Es war nur so ein, dieses Gespräch wurde vorzeitig beendet. Naja,
Kurze Gegenfrage noch. Wie viel kostet eine beinahe einstündige Taxifahrt in Berlin?
Du, ich muss sagen, also weniger als ich befürchtet hatte. Ich bin rausgegangen mit so knapp, 34 Euro?
Ja, okay.
Also ich hatte mit mehr gerechnet.
Ich hätte es auch mehr gedacht, ja.
Also natürlich schon Geld und alles ist teuer, ja. Aber ich hatte wirklich mit mehr gerechnet, deswegen war ich wahrscheinlich da dann erleichtert. Was wird denn jetzt hier gekichert?
Der Kaiser hat sich vors Palais kutieren lassen, alles gut.
Nee, ich muss doch da irgendwie hin, also egal.
Alles Verständnis, ja.
Ich kam da hin, der Kaiser, ich kam dann dahin jedenfalls und das war dann ganz nett, dann hieß es so, ich glaube 17:20 war Ankunft für die Nominierte, dann gab es dann so ein Briefing und so, ich kam da an und war auch noch nie bei diesem Gelände und da habe ich mal mich ein bisschen schlau gemacht, was das eigentlich für eine Anlage ist, hochinteressant, ganz kurz nur am Rande, dieses Palais am Funkturm, das wurde gebaut 1956, 57 nach den Plänen von Bruno Grimmeck und mich hat es deswegen interessiert, weil ich hatte über den Abend immer wieder von Leuten gehört, dass sie sagten, das ist ja auch ein neuer Ort für die Berliner Ausrichtung gewesen, also da war vorher noch nie der Deutsche Computerspielpreis und einige Leute sagten, ja, bisschen komisch halt, weil faschistische Architektur. Ah. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ist das ein Nazi-Bau? Und deswegen war ich dann so neugierig und habe dann jetzt in einem Nachhinein mal nachgelesen und zwar folgendes, also dieses Gebäude selbst eigentlich, der Veranstaltungsraum und so, in dem dann auch diese Preisverleihung stattgefunden hat, der stammt aus dem Jahr 1956, 57, wie gesagt, nach den Plänen von Bruno Grimmeck, der starb 1969 und war unter dem NS-Regime ein rege aktiver Architekt, der hat viele Verwaltungsgebäude in Berlin entworfen. Nach dem Weltkrieg hat er gearbeitet in der Entwurfsabteilung des Hochbauamtes von West-Berlin und entwarf in dieser Funktion Gebäude fürs Messegelände Berlin, eben für die TU Berlin, aber auch für die Gedenkstätte Plötzensee und für das Arbeitsamt Wedding. Von den wenigen biografischen Inhalten, die ich da jetzt lesen konnte, ist schwer zu sehen, wie er innerlich zum NS-Regime stand. Mhm. Jedenfalls noch interessanter, und ich glaube, das war das, was die Leute meinten, das ist jetzt bezogen auf die Veranstaltungshalle, wo wir dann drin saßen alle und wo es die Preisverleihung gab. Aber es gibt ja noch einen anderen Gebäudeteil, in dem standen wir rum, bevor es losging. Mhm. Und zwar diese riesige Halle mit dieser hohen Decke. Und das ist die sogenannte Ehrenhalle. Und diese Ehrenhalle wurde tatsächlich 1936 gebaut. Also das ist Nazi-Architektur. Und das, glaube ich, meinten die Leute, als sie sagten, bisschen komisches Gefühl. Aber nur am Rande, ich fand jetzt mal kurz die Baugeschichte außen vor gelassen, enorm beeindruckend, da drin zu stehen, weil das wirklich eine Architektur ist, die du heute nicht mehr siehst. Mit der Baugeschichte, okay, komisches Gefühl, aber ich fand es als Ort vor allem in erster Linie mal, also beeindruckend einfach. Mhm. Das ist ja auch Sinn dieser Architektur, dieser Protzarchitektur, schon aus diesem faschistischen Gedanken heraus, aber nichtsdestotrotz, die Wirkung wirkt bis heute, finde ich.
Ja, total. Also ich hatte das auch gar nicht mitbekommen, dass diese Veranstaltung so diese Vorgeschichte hatte. Ich finde es mega, dass du mich jetzt darauf aufmerksam gemacht hast. Da blickt man natürlich noch mal ein bisschen jetzt im Rückblick mit anderen Augen drauf. Mhm. In dem Moment war mir das gar nicht so bewusst. Das ist, wie du sagst, man läuft da rein und denkt sich, wow, wo bin ich hier? Und ich fühle mich so klein und das ist alles so groß und so pompös. Krass. Also das hat total auf mich gewirkt. Auch in der Halle selber bin ich die ganze Zeit mit großen Augen rumgelaufen. Die Decke war ja auch total, also ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist wirklich architektonisch echt Meisterwerk, kann ich nicht sagen, weil ich die Expertise nicht habe, aber das hat auf mich total gewirkt, den ganzen Abend lang. Und auch da, als dann, oder wo dann die Verleihung selber stattfand, das fand ich auch toll. Das war natürlich auch hübsch hergerichtet, auch mit den ganzen Lichteffekten und sowas. Aber das auch mit dieser, es gab diese Bühne und auf diese Bühne führte eine große Treppe und ich fand das irgendwie auch total, total toll. Damit konnte man ein bisschen was machen. Also der Veranstaltungsort selber, der war wirklich krass. Ich will nicht wissen, was der in der Miete kostet.
Man merkt, finde ich, auch bei dieser Veranstaltungshalle mit dieser großen ausladenden Treppe, die auch da auf eine große Bühne führt, das ist wirklich wie aus einer anderen Zeit, ne? So Gala, Nachkriegszeit, 60er Jahre so, das merkt man total, das fand ich faszinierend, da drin zu sitzen. Da sitze ich nicht oft in Gebäuden dieser Art. Das hat mir gut gefallen. Komische Sache übrigens, kleines Detail, in dieser Ehrenhalle da, in dieser Vorhalle, in der wir da rumstanden, standen wir dann als Nominierte zumindest recht lange, 17:20 war Begrüßung. Überall standen ganz verlockend so Getränkekühlschränke rum, aber die waren verschlossen. Ich versuchte gemeinsam mit Christoph Mindermeier, das ist ein Entwickler, der auch hier schon häufiger mal zu Gast war, der hat Dungeons of Dreadrock entwickelt, in so einen Kühlschrank einzubrechen und die waren aber fest verschlossen und dann gab es schon einen Sicherheitsbeamten, der mich besorgt anguckte bei dem Versuch, dieses Schloss zu brechen. Da schlitterte ich aber bei dieser Veranstaltung zum ersten Mal schon in den Bereich der Straffälligkeit.
Ja, krass.
Lass das mal sacken, du.
Ja,
die Pause ist angemessen.
Ich wollte gerade sagen, ja, absolut. 17:20 wart ihr auch schon dort, das hatte ich schon gar nicht mehr im Blick.
Genau.
Ja, Gott, ja, die Pause ist.
Warst du Punkt 18 Uhr da?
Nee, 5 Minuten verspätet dann, leider.
Weil,
wie gesagt, ich wegen allen Dingen, die mich aufgehalten hatten. Stimmt, du hattest mir im Vorfeld angekündigt, dass es bei euch so viel früher anfängt. War die nicht auch mittags noch irgendwie in einem Rathaus? Oder? Also,
es gab noch im Roten Rathaus noch so eine förmliche Begrüßung der Nominierten unter anderem. Es gab auch noch ein bisschen anderes Programm, aber das habe ich nicht geschafft leider.
Ah, okay.
Das habe ich zeitlich nicht geschafft, da war ich noch im Zug.
Ja. Ah, okay, ich dachte nämlich schon, aber 17:20 Uhr. Also es ging ja 20 Uhr dann los. Irgendjemand hatte mir gesagt, es geht 19:30 Uhr los. Und dann saß ich eine halbe Stunde schon in der Halle und habe mich gewundert, warum ich die Erste war, die hier Platz genommen hat. Aber hinterher hat sich dann natürlich erklärt. Aber dafür hatte ich einen ganz guten Platz vorne erwischt, immerhin.
Es gab ja so eine Phase dann, bevor es angefangen hat, so nach dem Briefing, also das ist ganz unspektakulär, da gingen wir dann alle schon mal kurz rein, konnten das angucken, wie das so drin aussieht, dann hatten es die Regieleute haben uns erklärt, wo wir dann wann sitzen müssen, welche Kameras dann angehen und was wir machen müssen, wenn wir dann tatsächlich auch ausgezeichnet werden, wie der Weg zur Bühne aussieht und so weiter. Das war auch ganz spannend, weil ich da auch ganz viele Leute in diesem Halbkreis dann gesehen habe, aus der Ferne schon mal, die ich schon mal teilweise zu Gast hatte im Podcast, aber noch nie persönlich getroffen habe. Das war irgendwie ganz spannend, dann da mal so in diesem Kreise zu stehen und man konnte aber noch nicht sich Hallo sagen, weil ja noch diese Regieanweisung da war. Und dann ging es raus in diese Phase und da möchte ich dich mal fragen, was du da so erlebt hast, wenn du was erlebt hast, wo man sich so umgetan hat, wo es dann so etwa so eineinhalb Stunden Zeit war, wo man so mit Getränken in der Hand rumlief. Ne? Da gab es auch diesen Blue Carpet, hieß das, so eine Fotowand und sowas, wo dann auch Presse vor Ort war. Was hast du erlebt, Lea? Ich höre deinen Geräuschen raus, du fandst das richtig toll.
Boah. Ja, ja, das war mein Highlight
des
Abends.
Das ist doch was du liebst, ne?
Selbstverständlich.
Extrovertiert.
Klar, ich bin auf alle Leute
sprechen.
Zugegangen. Klar. Nee, also tatsächlich, das wusste ich aber auch schon im Vorfeld, das wird der schlimmste Part des ganzen Abends, einfach den Dom suchen und irgendwie hoffen, dass man sich früh findet und ich mit niemandem sonst irgendwie quatschen muss, interagieren muss, was auch immer. Also ich habe halt auch wieder gemerkt, das ist so gar nicht meine Welt und man macht sich ja als eher introvertierter, als eher schüchterner Mensch, macht man sich oft Vorwürfe, dass man zu diesen ganzen Networking-Sachen mehr gehen müsste, dass man mehr auf Leute zugehen müsste, was auch immer. Ich habe mich mittlerweile einfach damit abgefunden, dass ich nicht dieser Typ Mensch bin. Mir fällt es einfach wahnsinnig schwer. Ich musste einfach regelmäßig aus meiner Haut raus. Aber das war natürlich, ich war da und sehe, ach du Scheiße, sind das viele Leute, ach du Scheiße, ich muss erstmal Dom schreiben, bevor ich überhaupt irgendwas mache, erstmal hier Dom tippen, oh Gott, wo zum Teufel steckst du, was hast du an, welche Farbe, bin dann in diese Halle reingelaufen, weißt du, wie einschüchternd es für mich war, diese scheiß Fotowand da zu sehen, also wirklich,
Gott,
ich muss das auch kurz näher erklären, also man läuft da wirklich in diese riesige, pompöse Halle, ne, überall Stehtische sind mein Endgegner, ganz schrecklich, auf der rechten Seite, da gab's wie so eine kleine Empore, wirklich Mini-Empore. Da waren die ganzen FotografInnen drauf, mit also Blitzlichtgewitter, um Gottes Willen. Man kam sich echt vor wie auf dem Red Carpet. Es war total Glanz und Glamour und oh mein Gott, wirklich. Und ich habe das dann so eine Weile beobachtet, weil ich das auch sehr spannend fand. Und ich dachte mir so, okay, jetzt guckst du einfach mal, ob du diese Leute da kennst. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass man, ich glaube, also du hast dich da ja auch ablichten lassen. Da habe ich dann jetzt gleich noch eine Rückfrage. Aber es sah für mich so aus, als könnte man sich da jetzt einfach hinstellen und fotografieren lassen. Den Leuten ist scheißegal, wer du bist. Hauptsache, die machen jetzt einfach mal 20 Fotos von dir. Und hinterher wird dann geguckt, sag mal, wen habe ich da eigentlich abgelichtet? Also es kam mir wirklich so vor, als könnte man da einfach willkürlich hinlaufen, hier kurz ein paar schöne Blitzlichtfotos von sich machen lassen und irgendwie sich wichtig fühlen und dann geht man wieder. Dom, du hast dich da auch ablichten lassen. Hat man dich da drauf gezerrt? Bist du da einfach, keine Ahnung, hast du einmal tief Luft geholt? Bist mit breiter Brust da hingelaufen, dachtest dir so, und jetzt ist mein Moment, jetzt lass ich mich hier mal fotografieren, neue Profilfotos für LinkedIn. Wie war das?
Nein, also das kann ich erklären. Ich bin, also ich mag ja diese großen Menschengruppen, das finde ich toll. Ich rede gerne mit Leuten, aber ich mag nicht diese Blitzlicht-Fotosituation. Das finde ich, das ist so künstlich, dann steht man da und dann fotografieren da diese Fotografen und die winken ja und sagen dann, hier, guck doch mal hier hin und so. Da fühle ich mich nicht wohl. Ich bin, während du mich quasi gesucht hast, durch diese Halle gelaufen und landete quasi von einem Gespräch im nächsten, weil das war halt richtig toll. Da waren halt ganz viele Leute, die ich entweder persönlich kannte oder die ich mal in einem Interview schon mal kennenlernen durfte, aber noch nie persönlich getroffen habe, und so kam ich quasi von einem Gespräch zum nächsten und verlor auch komplett die Übersicht, wo ich in dieser Halle gerade stehe. Also das war eigentlich richtig toll. Eigentlich deswegen, weil zum einen konnte ich so gar nicht gucken, wo du bist. Also ich habe aufs Handy einmal kurz gesehen, als ich zur Toilette mal ging, und da habe ich dir dann auch geschrieben und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche die jetzt zu finden auf dem Rückweg, aber dann kamen die nächsten Gespräche. Und dann aber auch zum anderen diese Sache mit dem Blue Carpet. Ich hielt mich da mal wieder in der Nähe dieses Teppichs auf, weil ich da wieder mit jemandem sprach, und dann kam da so ein, ja, ich sag mal, so ein Blue Carpet Beauftragter. Ich weiß nicht genau, wer das war, aber da kam dann jemand an und sagte, hier, da würden jetzt gleich Fotos mit dir gemacht werden. Und ich dachte mir, ja, okay, vielleicht wartet da jemand auf mich und hat darum gebeten, keine Ahnung. Aber nee, der hat, glaube ich, gewusst, dass ich nominiert bin und hat gesagt, wir brauchen von dir auch Fotos. Und dann hat der mich so abgeholt und hat mich dann auf diesen Blue Carpet gestellt. Und dann stand ich da. Vor mir waren dann so 10 Fotografen, Fotografinnen, und haben dann angefangen, mit ihren Dingern da Fotos zu machen. Und ich hatte ja auch keine Ahnung, wie ich mich jetzt bewege. Ich habe das ja auch nicht geübt oder so. Und dann habe ich einfach eine Hand in die Hosentasche, die andere super in so einer Schildhaltung vor meinen Körper gehalten und habe das dann passieren lassen und habe dann auch so ein Zwiegespräch gesucht mit einer der Fotografin und habe dann immer gefragt, so, kann ich wieder gehen? Also braucht ihr noch was? Reicht das jetzt? Also ich habe mit ihr versucht, das zu klären, und dann hat sie auch einmal so, also die Fotografen versuchen ja, die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass du in deren Kamera reinschaust, und dann rufen die immer so, hallo, und ich bin das ja nicht gewohnt und habe dann zurück hallo gesagt am Anfang, wenn die Leute gesagt haben, ich dachte, die begrüßen mich. Und dann habe ich auch gesagt, hallo. Wie aber süß. Sie haben das gesagt, damit ich in die Kamera schaue. Naja. Und dann wollte ich da weg, und dann habe ich mir gedacht, ja, das funktionierte schon irgendwie. Und dann kam aber jemand, den ich nicht kannte, ein junger Typ, so schätze ich ihn ein, und er hat gesagt, der ist von so einem Berliner Studiosender, so Fernseh- und Radioshow, und die, ob sie ein kurzes Interview mit mir führen können. Und da habe ich gesagt, ja, klar. Und dann habe ich aber auch schon gemerkt, er hat halt auch keine Ahnung, wer ich bin, und hat halt einfach da alle möglichen Leute da so abgeknipst. Und das Problem war dann, er hat halt Fragen gestellt, die gar nicht gepasst haben. Also er hat dann gefragt, hier, wie bin ich denn hier zum Streaming gekommen? Und ich dachte mir, na, der meint jetzt hier nicht meinen Kartoffelknopf-Kanal auf Twitch. Der weiß einfach nicht, dass ich Journalist bin. Und da habe ich dann versucht, das so für ihn aufzufangen. Habe gesagt so, ja, ab und zu privat mache ich das ganz gerne, aber vor allem bin ich ja Journalist, habe versucht, das quasi so ein bisschen aufzuklären. Aber es war ein ganz nettes Interview, aber er war noch aufgeregter als ich, das war irgendwie auch ganz nett. Und dann dachte ich mir, so, jetzt reicht's, aber jetzt hole ich mir erstmal eine Fanta. Und dann kam es zu einem Moment, den ich so überhaupt nie auf dem Schirm hatte und der mich aber im Nachhinein freut. Und zwar Maxi Stettenbauer, der bei Giga damals gearbeitet hat, den kennt man vielleicht noch damals als Moderator und Redakteur. Der macht dort die Blue Carpet Interviews. Und er hat mich dann gefragt, hier, kannst du noch mal kurz vor die Kamera kommen für ein kurzes Gespräch? Und da war ich hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, cool, die Person, die ich aus dem Fernsehen kenne von vor über 20 Jahren und noch nie persönlich kennengelernt habe, lädt mich ein zu diesen Interviews, die ich in den Jahren zuvor beim DCP immer nur als Zuschauer im Livestream gesehen habe. Dachte ich mir, cool. Auf der anderen Seite, ihr wollt wirklich gern die Fanta. Und dann hatte ich in mir diesen Prozess und überlegte, sage ich ja, sage ich nein. Hab dann gesagt, ja komm, Maxi, wir machen das. Dann bin ich da hingegangen, hab mit ihm ein Interview geführt und es war ganz toll. Er hat mir Fragen gestellt, ich habe viel zu lange drauf geantwortet, gigantische Antworten gegeben. Man merkte ihm an, er war so eine Mischung aus interessiert, wie geht die Geschichte wohl zu Ende, aber auch ungeduldig, weil der steht jetzt schon ganz schön lange dafür, dass er einfach nur nominiert in so einer Ehrenkategorie ist. Aber es war ganz toll und hat wirklich Spaß gemacht, weil ich auch also gemerkt habe, dass ich da echt glücklich drüber war, diesen Moment gehabt zu haben mit ihm, weil das war irgendwie aufregend, und dann aber konnte ich meine Fanta trinken und dann kam ich da wieder weg, und das war meine Geschichte mit dem Blue Carpet.
Ach, wie süß, wie unglaublich süß. Ich finde es auch immer ganz witzig, und ich erlebe das selber als Journalistin, so selber die Fragen stellen, Interviews führen, was auch immer, easy locker. Aber wehe, die Rollen sind getauscht, gell? Also das, da denke ich mir immer, mein Gott, man mutet den Leuten echt viel zu, so als Journalistin. Oder auch wenn man Fotos von Leuten macht, wenn dann mal Fotos von einem selber gemacht werden, ach du Scheiße. Muss aber sagen, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, also das Foto von dir ist wirklich, wirklich exzellent geworden. Ich finde das so toll, so authentisch. Leute, wirklich, wenn ihr das nicht gesehen habt, bitte guckt es nach, doch sofort. Es ist super.
Ich war, wie gesagt, überfordert mit der Situation. Man sieht mich lachen auf dem Foto, und ich glaube, das war der Moment, als ich festgestellt hatte, dass die Fotografin mir nicht helfen kann. Und das Hallo war nicht für mich bestimmt als Begrüßung, sondern als guck doch mal hier hin. Das war der Moment. Ja, naja. Aber es war schön. Ich habe mich gefreut, dass das Foto auch dann in dieser Datenbank gelandet ist von der Galerie, weil da gibt es offenbar auch einige, die da einfach gar nicht drin auftauchen oder ob die vielleicht noch hinzugefügt werden, das weiß ich nicht. Da habe ich mich gefreut. Naja, Lea, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Du hast schon gefragt, wir nähern uns jetzt quasi der Veranstaltung. Ja. Du hast schon gesagt, du hast deinen Platz gesichert recht weit vorne. Und es waren wirklich beeindruckend gute Plätze in dieser Veranstaltungshalle. Mhm. Ich sag mal so gefühlt 8., 9. Reihe oder so, vielleicht sogar noch weiter vorne. Wie kamst du an diesen Platz und warum wolltest du dich dort hinsetzen?
Also ich wollte einfach tatsächlich, und das war ehrlich, wirklich mein einziger Hintergedanke, ich wollte so weit vorne wie irgendwie möglich hocken für den Fall, dass es du wirst, dass ich wirklich aus Prime Position raus HD-Aufnahmen von deinem Gesicht machen kann, von der Rede, die du dann hältst und da einfach diejenige sein kann, die, ich saß auch am Gang, weil wie du vorhin auch schon so grob geschildert hattest, ganz hinten waren so die Sofas, wo die ganzen Nominierten dann saßen und wenn sie die PreisträgerInnen waren, was auch immer, sind sie diesen Gang entlang zwischen den vielen Stuhlreihen nach vorne gelaufen zur Bühne. Und ich dachte mir, okay, wenn ich am Gang hock und du es wirst, dann kann ich aufstehen, applaudieren, schreien, jubeln, was auch immer und du musst dann an mir vorbeilaufen. Das wäre so peinlich für dich gewesen, aber ich hätte mich so dafür gefeiert.
Und deswegen ich wäre stehen ganz geblieben, hätte die Hand gegeben, ne? Das weißt du, das wäre für dich wär Bumerang gewesen, ja.
Ich bin froh, dass es nicht geworden ist, ich sag's ehrlich. Ja, ich glaube, es wäre kein großer Moment von uns beiden gewesen, aber was auch immer. Also ich hätte es total gefeiert, aber wie gesagt, ich musste mich so oder so einfach in diese Prime Position begeben. Ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass es gar keine so gute Idee war, denn die ModeratorInnen, die das übrigens sehr gut gemacht haben, ich muss nur deren ganzen Namen nochmal kurz raussuchen, bevor ich hier was Falsches sage.
Katrin Bauerfeind und Uke Bosse.
Mega, also wirklich, die haben das so gut gemacht und ich habe dann aber halt leider früh gemerkt, dass die das Publikum mit einbeziehen und vor allem die leicht zu erreichen sind, nämlich die am Gang. Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt, wirklich. Ich dachte mir irgendwie, ich habe alles verflucht. Ich dachte mir, scheiße, warum sitze ich hier? Was mache ich hier? Ich hocke doch normalerweise immer ganz hinten, was auch immer. Aber tatsächlich war es ganz geil. Ich weiß noch nicht, wie war das denn für dich, da ganz hinten zu sitzen? Also wie viel hat man von da hinten gesehen?
Also ich hatte einen fest zugewiesenen Platz, also in diesem Bereich der Nominierten, das war so abgetrennt, so ein bisschen nach hinten raus, auch ganz minimal erhöht. Und ich saß ganz, ganz rechts in der allerersten Reihe am Tisch von den zwei Leuten von Digitales Interactive, die kennt man für Between Horizons, die machen so ganz tolle, auch moderne Point-and-Click-Adventures und mit zwei Leuten von Osmotic und die machen haben in der Vergangenheit zum Beispiel Closer the Distance gemacht, auch die waren hier schon häufiger mal Thema im Podcast. Ich fand das sehr angenehm, es war ein sehr ruhiger Tisch und das fand ich sehr angenehm, weil ich dann so einfach mal alles auf mich wirken lassen konnte. Ich mochte den Platz. Es war auch ganz nett, immer mal wieder kamen so Leute vorbei, der Budi zum Beispiel von Rocket Beans und so weiter, der hat mir manchmal so ermutigend auf die Schulter geklopft, der Jörg Friedrich von Paint Bucket Games kam vorbei. Das war ein guter Platz, um mal kurz so im Vorbeigehen Gespräche zu führen, aber es war auch gleichzeitig nicht so, ich weiß, es ist Hölle für dich, aber es war nicht so im Mittelpunkt, um da ständig unter Beobachtung zu sein. Ich fand das sehr angenehm. Ich muss aber sagen, bevor ich dich gefunden habe, in diesem kurzen Moment, ich raus aus der Ehrenhalle, nochmal kurz zu dir, weil ich jetzt auch weiß, wo du sitzt, unbedingt mal Hallo sagen, wir sehen uns ja nur bei Veranstaltungen dieser Art quasi, passierte etwas, das ganz kurz drohte, meinen Abend zu beherrschen und mich in den Knast zu bringen. Das war der zweite straffällige Moment. Doch, folgendes. Ich stand da in diesem Raum zwischen Ehrenhalle und Veranstaltungsraum. Da ist so eine Art, Mini-Übergangsbereich, da ist nochmal so eine Theke, so eine Bar und die Gänge zum Klo, noch zwei Teil Stehtische und so weiter. Dann stand ich da und unterhielt mich wieder mit einer Person, die mich begrüßt hatte auf dem Weg zu dir. Und dann blieb ich da kurz stehen und unterhielt mich mit der Person. Und dann wollte ich mich aus diesem Gespräch so ein bisschen rauslösen und hatte dann auch mich quasi schon verabschiedet und machte da mal einen Schritt nach hinten. Und exakt in diesem Moment, und I shit you not, es ist passiert, es gibt Augenzeugen, läuft an mir ausgerechnet Dorothee Bär vorbei, hier die Königin von Bayern, und sie hatte ein langes Kleid an und ich trete ihr hinten auf die Schleppe.
Nein!
So, lass das erstmal sacken. So.
Nein! Oh
und
Gott.
Lea, ich trete ihr so fest auf die Schleppe, dass sie stehen bleibt. Sie wird ruckartig nach hinten gerissen, guckt mich entgeistert an und ein Sicherheitsbeamter langt in seine Weste rein, als würde er die Pistole lockern.
Ich kann nicht.
Und ich dachte, das war's. Jetzt erschießen sie mich direkt vor Ort.
Wirklich. Nein, auf dieses teure Kleid. Also die Frau hat ja geglitzert wie eine Disco-Kugel. Ach du Scheiße, ja. Ich will gar nicht wissen, wie viel das gekostet hat.
Ausgerechnet. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei all den Gästen, Dorothee Bär aufs Kleid zu treten, wenn ich einen Schritt zurück mache, Schuhgröße 47?
Ich fasse es nicht. Also wenn du es geworden wärst, wenn du Preisträger geworden wärst, ich glaube, in dem Moment hätte Doro Bär höchstpersönlich verlangt, dass es doch der Zweitgewählte wird. Also ich glaube, da hätte man den Pokal nochmal umgravieren müssen.
Ja, ich habe mir fest vorgenommen, in dem Moment, und das meine ich ganz ernst, wenn ich gewinnen sollte, was ich ja also nicht angezielt hatte, aber wenn das passiert, dann werde ich zum Ende meiner Rede noch Folgendes sagen, sinngemäß: Frau Dorothee Bär, ich werde Ihnen nie wieder so nahe kommen wie jetzt in diesem Moment und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich entschuldigen, dass ich Ihnen vorhin aufs Kleid getreten bin. Das hätte ich als letzten Satz gesagt und dann muss ich auch jetzt in der Rückschau sagen, vielleicht ganz gut, dass ich nicht gewonnen habe. Es hätte alles ganz komisch für uns alle werden können.
Oh Gott, das wär so legendär gewesen, ich sag's dir. Aber ich würde an der Stelle noch kurz eine Rechtsschutzversicherung abschließen, weil du weißt nicht, ob nächste Woche nicht doch noch die Anzeige reinflattert. Oder ich weiß nicht Reinigungsgebühren, aber vielleicht, ich weiß nicht, musste man das Kleid hinterher dann nochmal neu nähen.
Oh. Mir tat das aber auch wirklich leid, weil mir tat das so leid. Das war auch wirklich in dem Moment null lustig. Ich war dann erleichtert einfach, dass nichts passiert ist. Also weil ich will ja weder ihr Kleid da beschmutzen, noch sie in eine doofe Situation bringen. Mir tat das so leid. Mhm. Aber ich konnte mich nicht mehr entschuldigen, weil es war dieser kurze Schockmoment, wo die Zeit kurz stehen blieb und sie mich auch so anguckte, aber dann auch schon so weitergedrückt wurde, weil die Veranstaltung war kurz vor Beginn. Ach du, das tat mir ganz doll leid.
Das wusste ich gar nicht, weil wir haben uns ja dann hinterher gesehen und mir war gar nicht bewusst, welche Strapazen du schon hinter dir hattest zu dem Zeitpunkt, Gottes Willen.
Das tat mir leid. Naja, so, dann kommen wir jetzt also zur Veranstaltung. Ich habe es in der Anmoderation ja schon angekündigt. In diesem Podcast hier werden wir jetzt nicht über die ganzen Kategorien und die Nominierten und Gewinner sprechen, aber nichtsdestotrotz möchte ich dich doch fragen, ist dir denn irgendwas von den Nominierten und auch den ausgezeichneten Studios und Spielen und Personen irgendwas besonders im Kopf geblieben, wo du sagst, so, boah, cool, dass das so war oder wie auch immer?
Also ich meine, also es wäre jetzt eigentlich alles erwähnenswert. Also klar, da gab es dann beispielsweise Duck Detective, wo ich mir dachte, geil, dass es die geworden sind. Vampire Therapist, total geil. Harold Hellebott war auch total cool, dass das gewonnen hat, weil wir wissen ja, oder keine Ahnung, aber dieses Spiel hat ja einfach 13 Jahre Entwicklungszeit und so. Und da denkt man sich, Gott sei Dank werden diese Leute dafür geehrt und so. Bestes deutsches Spiel, Enshrouded, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, wirklich super. Ich weiß auch, dass das Studio und dass das Spiel generell einfach, also im Vorfeld war einem ja bewusst, das Spiel ist so gut, es wird irgendwas abräumen. War ja auch in anderen Kategorien noch nominiert und verdient, dass das quasi so der Star des Abends war, wenn man so will. Was mich aber wirklich extrem, extrem, extrem gefreut hat, ich kann es gar nicht genug betonen, war, dass der Sonderpreis der Jury an Game In ging. Das war wirklich mein Highlight, weil ich bin einfach auch feministisch veranlagt und ich finde deren Arbeit einfach so total toll und ich fand dann auch die Rede hinterher, über die wir wahrscheinlich gleich noch sprechen werden oder sprechen können, fand ich so super. Und ich dachte mir einfach nur, Gott sei Dank werden die für ihre Arbeit gesehen.
Ja, das war wirklich was Tolles. Das war auch ganz offiziell auch angekündigt als Überraschung, dass dieser Preis verliehen wurde an Game In, ein Kollektiv, ein Zusammenschluss von Menschen aus der Branche, die sich einsetzen gegen Sexismus in der Spielebranche. Dafür machen sie regelmäßig Networking-Events, Vorlesungsreihen, Veranstaltungsreihen. Auf Events selbst sind sie präsent als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin. Ganz tolle Initiative, alles ehrenamtlich und auf der Bühne standen quasi stellvertretend für dieses Team Lena Laser und Leonie Wolf. Yep. Leonie Wolf, Entwicklerin, Lena Laser, Redakteurin, Moderatorin, Tausendsasser, sage ich mal. Sie macht eine Menge, ihr habt gehört, sie spielt jetzt auch gerade im Theater quasi als Hobby, als Spaß. Also sie macht auch ganz viel. Übrigens, beide waren auch hier schon mal zu Gast. Und Leonie Wolf ist natürlich auch die Person, die Illustration immer mal wieder hier macht für Okay Cool. Also die beiden Personen standen auf der Bühne und ganz genau wie du sagst, Lena war es, die dann diese Gelegenheit genutzt hat, nicht nur natürlich sich zu bedanken, sondern auch zum einen so eine Art Zwischenfazit zu ziehen. Sie sagte sinngemäß, zum einen bessern sich die Zustände in der Branche, zum anderen aber gibt es nach wie vor viele, viele Probleme, was dieses Thema angeht. Und dann folgte noch dieser so wichtige Satz, wie ich finde, und auch tolle Satz, dass sie eben sagte, man soll den Mut unbedingt haben und kultivieren, Menschen out zu callen und auch dafür Game-In zu kontaktieren, wenn beobachtet wird, dass Machtmissbrauch in der Spielebranche stattfindet, dass Leute sich einfach scheiße verhalten, dass besonders Männer sich scheiße verhalten. Und dann sagte sie eben, dass sie es auch schade findet, dass jetzt hier auch in diesem Moment im Publikum diese Leute sitzen, die ihre Macht missbrauchen. Ja. Und das war ein so toller Satz, weil er etwas schaffte, was sonst bei diesen Veranstaltungen immer beiseite gedrängt wird, nämlich eben das Bewusstsein, dass es diese Probleme und auch diese Täter in der Branche nachweisbarerweise gibt. Und da ging wirklich so ein Raunen durch diesen Raum und man merkte auch, wie die Moderation auf der Bühne dann im nächsten Segment so ein bisschen auch gegen eine drohend zu kippende Stimmung anarbeiten musste. Aber das war auch genau richtig so. Es haben auch einige der Männer in diesem Publikum nicht geklatscht nach dieser Rede, wo ich mir auch dachte, wow, wer bist du, dass du so offen öffentlich zeigst, dass du diesen Laden nicht unterstützt. Ja. Also das waren so wichtige Worte und ich bin so froh, dass diese Initiative ausgezeichnet wurde. Das war einer der schönsten und auch wichtigsten Momente.
Ja, ja, für mich persönlich auch der wichtigste. Ich fand das wirklich grandios. Ich habe Lena hinterher auch nochmal privat auf Insta geschrieben, habe ihr gesagt, danke, dass du so deutliche Worte gefunden hast, denn das, was du gerade beschrieben hast, dass ein paar Männer dann nicht geklatscht haben, das beweist einfach nur, wie wichtig deren Arbeit ist. Also ganz ehrlich, man hat dadurch einfach nur das bestätigt, was sie gesagt hat, nämlich, dass hier Menschen im Publikum saßen, die einerseits natürlich die Täter sind, aber andererseits auch Menschen, die weggucken, die es nicht interessiert, die das Problem nicht sehen, was auch immer. Und gerade das untermalt ja eigentlich, dass es sowas wie Game In einfach braucht, dass es eine Initiative gibt, die für diese Leute da ist, die von Ausgrenzung, von Frauenfeindlichkeit, von Sexismus, was auch immer, betroffen sind. Und man kann dem einfach nur gegenwirken, wenn man zusammensteht, wenn man füreinander da ist, sich gegenseitig hilft und vor allem, wie du auch schon sagtest, es laut ausspricht. Und es braucht eine gehörige Portion Mut, auf diese Bühne zu stehen, vor ganz vielen wichtigen und auch mächtigen Leuten in der deutschen Games-Branche und einfach laut zu sagen, wir sind nicht diejenigen, die das weiterhin ignorieren, wir sind nicht diejenigen, die es weiter wegschweigen, weil sie halt auch gesagt hat, dass durch Schweigen und durch das ganze System die Täter geschützt werden. Und ich fand das so stark, wirklich. Ich habe auch laut gejubelt, laut applaudiert. Ich hätte mir am liebsten noch eine Standing Ovation gewünscht. Das war wirklich toll und so wichtig.
Ja. Ein wichtiger Moment. Ich bin auch noch mit Lena im Gespräch dazu und will sie auch nochmal kontaktieren, ob wir da nochmal gezielt drüber sprechen können hier bei Okay Cool, weil das Thema eben so wichtig ist und sich da ja auch hinter den Kulissen gerade einige Dinge tun. Ja. Das nur am Rande noch dazu. Ansonsten zu den Kategorien habe ich noch zwei kurze Anmerkungen, die zu denen ich starke Gefühle habe. Zum einen freute ich mich über für mich persönlich von den Studios Gewinner des Abends, Megagon Industries, die ausgezeichnet wurden als bestes Studio und nominiert waren auch für das beste deutsche Spiel. Das sind die Macher von Lonely Mountains Downhill und Snow Riders, diese Spiele, wo man von oben nach unten fährt und dann aufpassen muss, nicht umzufallen. Das ist quasi der Pitch. Und ich finde das deswegen so toll, weil einer der Studio-Mitgründer, Jan Bubenick, das ist einer, der mich und Okay Cool auf so eine ganz spannende Art und Weise fast seit Anfang an begleitet. Er war einer der allerersten Gäste, die ich jemals hier bei Okay Cool trifft begrüßt habe, vor 5 Jahren. Und der seitdem immer mal wieder hier zu Gast war. Ein super angenehmer Typ, den ich auch auf den Veranstaltungen immer gerne treffe. Und ich finde es deswegen so toll, weil ich durch diese regelmäßigen Gespräche über die Jahre zumindest ein bisschen Einblick gewonnen habe in sein Team und wie die so gearbeitet haben. Und die haben eine wahnsinnige Wandlung hingelegt und hinlegen können, vor allem auch. Ganz zu Beginn mussten und haben die nach eigener Aussage so hart gecrunched. Es war der Klassiker von, wir kommen nicht mehr aus dem Büro raus, wir arbeiten uns hier kaputt, wir können nicht mehr. Mhm. Das war für das erste Spiel aus verschiedenen Gründen. Und dann aber haben die natürlich gemerkt, so geht das nicht, das ist nicht nachhaltig, wir müssen das anders machen und haben es geschafft, dieses Studio so aufzubauen und aufzustellen, dass diese Arbeitsbedingungen so viel besser geworden sind und auch jetzt das Team auch mittlerweile gewachsen ist und da Leute auch gerne arbeiten und sich nicht kaputt stunden.
Mega.
Und Jan und sein Mitgründer Daniel das auch begleitet haben und so aufgebaut und umgesetzt haben und diese Strukturen dafür geschafft haben. Das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie gut es eben laufen kann, wenn man sensibilisiert ist für diese Probleme in den Arbeitsbedingungen und wenn man auch den richtigen Rahmen bekommt, das so machen zu können, weil das muss man sich natürlich auch leisten können, so zu arbeiten. Und das fand ich so toll, wie sich in den Jahren dieses Studio verändert und entwickelt hat. Toll. Also das hat mich sehr gefreut.
Und auch einfach, dass man nicht stehen bleibt. Also dass man nicht sagt, ja, Status quo ist jetzt halt der Crunch. Keine Ahnung, wie wir uns da raus manövrieren sollen, was auch immer. Ich finde einfach, so dieser ganze Reflexionsprozess, der da stattgefunden hat, ist einfach so wichtig, drüber zu sprechen und zu sagen, wir waren an dem Punkt und Crunch hat einfach nicht vor uns halt gemacht. Wir hatten diese widrigen Arbeitsbedingungen, aber wir haben sie gesehen. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, um es zu ändern, was einfach beweist. Weil natürlich hört man dann auch oft die Argumente, ja, so läuft die Branche halt. Es geht halt nicht ohne Crunch. Das muss halt einfach sein. Das erwartet man, was auch immer. Nein, wenn man sich hinhockt, das Problem erkennt und wirklich versucht, diesem Problem entgegenzuwirken, dann hat dieses Studio bewiesen, es geht. Und das fand ich so wichtig, auch dass das nochmal laut ausgesprochen werden konnte. Also der Abend hat aus meiner Sicht, was so progressive Diskussionen über die Branche, über die Zukunft, was auch immer anbelangt, hat dieser Abend wirklich delivered.
Ja, ich fand da auch sehr interessant, dass nebeneinander unterschiedlicher Perspektiven und womöglich auch Generationen, auch was die Einstellung zur Arbeitsmentalität angeht, das wurde zum Beispiel auch auf die Bühne geholt. Der Name, naja, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber hier einer der entscheidenden Persönlichkeiten bei der Entwicklung und Konzipierung der Far Cry-Spiele, der allerersten, ne, also ist jetzt peinlich, ich weiß es nicht, aber es ist halt ein Herr gewesen. Weißt du es zufällig?
Nee, ich muss gerade auch googeln.
Wer hätte es ja vorbereiten können, wir beide, aber
hätte.
Nein. Also Crytek, jemand von Crytek war es, wahrscheinlich wirklich eine ganz wichtige Gestalt.
Ich krieg's nicht, ich find's nicht.
Faruk Yali, Avni Yali, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls eine der wichtigen Personen. So. Und was mir da aufgefallen ist, also erstmal übrigens, bevor ich wusste, wer er ist, also ich hab's ja auch schon wieder vergessen offenbar, tut mir auch leid, ist nicht persönlich gemeint, einfach Namensgedächtnis, er hat sich kurz vor der Veranstaltung auf dem Klo vors Waschbecken gedrängelt. So habe ich ihn kennengelernt. Ich wusste noch nicht, wer das ist, aber er hat sich beim Klo vor mich gedrängelt, fand ich unhöflich, aber ist okay, heat of the moment. Jedenfalls, er stand auf der Bühne und er sagte, und das kann ich sogar zitieren, als er darüber sprach, ne, seinen Rückblick auf seine Karriere und wie man auch jungen Entwicklerinnen und Entwicklern was mitgeben kann für die Zukunft, da sagte er, no pain, no gain. Und dann dachte ich mir, das ist halt ein Mindset, das haben nicht alle hier im Raum. Und das fand ich ganz interessant, dieses Nebeneinander, das war auch auf anderer Ebene hör- und spürbar, dass einige der Laudatoren, Laudatorinnen so als Gag mal wieder ChatGPT bemüht haben und gesagt haben, hier, schreib mir eine Rede, blub, blub, blub. Und das so ein bisschen komisch ist, weil man ja weiß, dass diese Technologie ja durchaus jobgefährdend ist für einige Leute auch dort im Raum und andere Menschen aber auch dann, ich glaube, ich habe leider vergessen, wer es war, es waren so viele Eindrücke, aber jemand von den Ausgezeichneten sagte sogar, niemals wird AI, also künstliche Intelligenz, die Qualität an Arbeit liefern können, die wir Menschen machen. Ja. Und auch da wieder war spannend zu sehen, dass nebeneinander von so unterschiedlichen Mindsets auch was das angeht.
Ja, da gab es auch sehr, sehr lauten und jubelnden Applaus auch, was ich total gerechtfertigt fand, total, total wichtig und richtig fand. Aber diese ganze, haha, ich habe ChatGPT bemüht, das hat sich durchgezogen. Das kam mindestens 3-mal vor, ne? Also da dachten sich alle, wir landen jetzt richtig individuelle Gags, aber am Ende des Tages dachte ich mir einfach so, ach ja, wieder ChatGPT. Ja. Übrigens, ich glaube, also Manu Fritsch saß neben mir. Grüße an dich, Manu. Danke, dass du mich im Publikum so ein bisschen gerettet hast und mich nicht hast da alleine versauen lassen von Insert Moin. Wir haben uns ein bisschen drüber lustig gemacht, weil links und rechts gab es große Bildschirme, auf denen quasi live verschriftlicht wurde, was gesagt wurde. Und wir waren der Meinung, dass es KI war, die das gemacht hat. Und die KI war halt, wie soll ich sagen, nicht immer on point und da waren dann manchmal Übersetzungen oder halt einfach Verschriftlichungen da, wo Manu und ich uns wirklich den Ellbogen gegenseitig in die Seite gerammt haben und gesagt haben, guck schnell und das war total funny wirklich, was da für Scheiß rauskam. Aber ja, war auch so ein bisschen, keine Ahnung, ich fand es gut, dass KI auch so ein bisschen Thema des Abends war. Genauso wie Feminismus, unerwartet, ja.
Unangenehm, ich muss es sagen,
ja.
Kaya Jana,
ja, danke.
Leider,
ja.
Leider, also ich möchte empathisch das rahmen. Ich kann mir vorstellen, das ist eine schwierige Situation, als Comedian eingeladen zu werden, weil dann der Druck ist, Du bist jetzt der Lustige des Abends. Du musst jetzt lustig sein. Das ist, glaube ich, eine scheiß Situation. Das möchte ich empathisch rahmen. Aber das entschuldigt nicht die Art der Witze, die man so macht. Und ich, mein Gott, ich will das jetzt hier nicht alles nochmal so ausbreiten, aber ist halt auch eine andere Generation, ist so ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, all das ist eigentlich keine Entschuldigung, aber nur eine Erklärung, dass manche der Witze, die er gemacht hat, also mich jetzt nicht zum Jubeln brachten. Es war ein bisschen unangenehm. Ich hörte da nicht so gerne zu. Er war dann ausgerechnet auch noch der Laudator in der Kategorie Spieler und Spielerin des Jahres. Ausgerechnet deswegen, weil ich saß da in diesem Moment auf der Couch, da war so eine Standby-Kamera auf mich gerichtet als Nominierten und dann dachte ich mir so, jetzt bloß nicht zu deutlich machen, wie unangenehm ich das finde. Hab dann versucht, diplomatisch zu gucken und mein Gesicht in meine Hand zu vergraben und dann wurde Steinwallen ausgezeichnet, kann man der Gelegenheit ja auch sagen, ein ganz toller Typ. Ich mag den sehr, durfte hier und da schon mit dem Podcasten. Schöne Sache, hat mich wirklich gefreut und vor allem, ich freute mich auch sehr, dass ich ihm direkt zu Beginn des Abends ein Kompliment machen konnte, über das er sich wirklich sehr gefreut hat. Man sah es ihn an und völlig zu Recht. Es stellte sich nämlich heraus, der Rahmen seiner Brille war dieselbe Farbe wie sein Anzug. Und das fand ich so toll, habe ich ihm direkt gesagt bei der Begrüßung, er hat sich sehr gefreut,
Wie süß.
Gratulation. Ja.
Auch von mir Gratulation, dass er es geworden ist. Das war auch sehr verdient, hat auch eine tolle Rede hinterher gehalten. Da dachte ich, ja, verdient. Schade, dass du nicht warst, aber wie du sagtest, absolut verdient. Zu Kaya noch ganz kurz, einfach, ich finde, wir haben jetzt viel über Game In geredet und ich glaube, dann gehört auch der Kommentar kurz dazu. Also abgesehen davon, das ist, wie du sagtest, es war für ihn sicherlich auch schwierig. Er hat halt auch inhaltlich, es ging halt um die Kategorie Spielerin des Jahres und er hat das ein bisschen arg aufs Technische gemünzt, so nach dem Motto, ja, hier, also bildlich gesprochen hier in Call of Duty sind das jetzt die SpielerInnen, die die anderen schon abknallen, bevor die überhaupt gespawnt sind und sowas. Also weiß nicht, ob man dir die größten, keine Ahnung, Shooter-Skills unterstellen könnte oder sonst irgendwie Gaming-Skills, aber um das ging es ja jetzt auch nicht primär. Es ging ja jetzt nicht darum, wer in Fortnite irgendwie am besten war. Sei mal dahingestellt, was mich extrem gestört hat, war, dass er in Richtung von Jasmin Gnu gesagt hat, dass, also er hat einen Witz dahingehend gebracht, sie hieß ja mal Saftiges Gnu als Nickname, heißt mittlerweile nicht mehr so und hat halt in ihre Richtung einen Witz gedrückt, so nach dem Motto, ja, sie ist jetzt nicht mehr saftig. Also so nach dem Motto, ich weiß nicht, sie ist jetzt 35 und jetzt, keine Ahnung, hat sie ihren jugendlichen weiblichen Glanz verloren. Und was ich genial fand, war, Jasmin stand später dann selber noch als Laudatorin auf der Bühne und hat ihre Rede quasi damit eingeleitet, dass sie jetzt übrigens 35 Jahre ist und sie sich so saftig wie noch gar nie fühlt und halt ganz eindeutig Seitenhieb an Kaya war, was ich, wie gesagt, jetzt im ganzen Rahmen von Game In und was Lena gesagt hat und so jetzt einfach noch wichtig fand, das kurz zu erwähnen und einzuordnen, dass das halt, wie du sagst, das ist eine andere Generation, aber das bedeutet ja einfach nicht, dass man stehen bleiben muss, dass man nicht einfach hinterfragen kann, welche Witze man jetzt reißt, sondern dass man einfach aufhört, Witze auf Kosten von Frauen zu reißen und das einfach nicht witzig ist und keine Ahnung, das wollte ich jetzt auch noch kurz erwähnt haben.
Ja, wunderbar, vielen Dank, dem gibt's nichts hinzuzufügen. Ich sehe es ganz genauso. Ich habe das erst gar nicht realisiert, als sie das sagte, weil ich mir dachte, wow, dass sie den Moment auch nutzt, direkt darauf einzugehen und das so einzufangen und einzurahmen, fand ich auch wirklich toll.
Genau, auch noch Props an sie. Ja, genau, so viel zum Thema Feminismus an diesem Abend.
Ja.
Weiter geht's.
Also das war dieser Teil der Veranstaltung. Im Grunde, da kommen wir ja schon quasi auf dem Weg jetzt zum Ausgang, gab es danach dann noch ein ganz langes Verweilen, miteinander rumstehen und reden, auch da ganz viele tolle Gespräche geführt. Übrigens, vielleicht nutze ich mal kurz diese Gelegenheit, um nochmal zu sagen, was ich wahrscheinlich auch in der Anmoderation schon gesagt habe, aber nichtsdestotrotz, also wirklich ein ganz großes Dankeschön an alle, die da wirklich zu mir gekommen sind und meine und unsere Arbeit gelobt haben, die gesagt haben, Sie hören den Podcast, da waren Leute dabei, da stand ich denen gegenüber, die habe ich noch nie in meinem Leben persönlich getroffen und will jetzt keine Namen nennen, weil das vielleicht für die unangenehm ist, aber die in Positionen sitzen, wo ich denke, wow, okay, du hast überhaupt Zeit zum Podcast hören und dann sagen die, ich feiere deinen Podcast und ich denke mir, holy shit, du auch, du hörst das und das war ganz oft an dem Abend und also ein ganz großes Dankeschön einfach an die Leute, die nicht nur das hier hören, sondern die sich auch noch die Zeit genommen haben, mir das persönlich zu sagen, das ist, das verhallt nicht, das bleibt bei mir, ich gehe und das kann ich schon vorwegnehmen, also und das ist auch so leider so ein weichgeklopftes Wort, aber ich meine es ganz ernst, ganz inspiriert von diesem Abend raus. Es war jedes Wort ist leider so überstrapaziert in dem Kontext, aber es war bewegend auch einfach. Also ich konnte nicht fassen, wie lieb alle waren. Also es war wirklich, es war toll. Es war wirklich toll.
Ich habe Anxiety bekommen, wenn ich dir zugeschaut habe, wie du da so durch diese Halle gewandelt bist. Du konntest ja keine zwei Schritte gehen, ohne dass irgendjemand wieder bei dir stand und gesagt hat, oh Dom, ja hi. Und wirklich, ich habe das beobachtet und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Also wenn ich in der Position, ich habe dich ja auch später gefragt, so sag mal, also keine Ahnung, ich wäre da vollkommen überlastet, wenn mich so viele Menschen ansprechen würden. Total crazy.
Ja, ich finde es, also für mich ist es ein positiver Moment, aber es ist auch, also nicht aber, und es ist gleichzeitig auch sehr viel zum Verarbeiten. Ich, als ich nachts um 3 oder was dann auf meiner Couch wieder angekommen war, ich musste noch eine halbe Stunde an die Decke gucken, um überhaupt in so eine Art Schlafstimmung zu kommen, weil das so viel war.
Ja.
Aber toll.
Ja.
Wirklich toll.
Total toll. Ich
muss aber auch sagen, bevor ich dich noch, entschuldige, ganz kurz noch einschieben, bevor ich dich nach deinem Abend nochmal als Zusammenfassung frage, weil sonst passt das nicht mehr so gut da rein. Wenn ich darf, schiebe ich da noch kurz was rein. Und zwar folgendes, eine Beobachtung noch, die ich übrigens auch mitgenommen habe in den Gesprächen, war die Tatsache, wie in dieser Branche auch, wie nah Glück und Erfolg neben absolutem Leid und Misserfolg liegen. Das möchte ich hier unbedingt nochmal kurz darstellen. Das war wirklich krass. Du hast ja gerade gesagt, ich ging von einem Gespräch zum nächsten. Ich konnte gar nicht frei laufen. Das war auch deswegen so wertvoll, weil ich so ganz viele Einblicke gewinnen konnte in die Arbeitsalltage von Menschen, die eben Spiele entwickeln. Und es war so also mir fehlt das Wort, das richtig zu beschreiben, eindrücklich zu sehen, wie ich in einem Moment mit einer Person spreche, die mir erzählt, hey, wir können unser Team vergrößern, wir arbeiten an unserem zweiten Spiel, das läuft richtig gut und wir sind so glücklich, diesen Job machen zu können. Und quasi wirklich ein Gespräch weiter mit einer Person zu sprechen, die sagt, wir stehen im Grunde kurz vorm Aus, wir haben ein Spiel rausgebracht, niemand kauft es, wir sind voller Leidenschaft, aber wir kommen nicht mehr in den Bereich, wo man sagt, wir sind noch geschäftsfähig. Und diese Menschen direkt nebeneinander zu sprechen, das ist schon wirklich, das war eindrücklich. Und da führt jetzt, also kommt jetzt keine Erkenntnis mehr irgendwie als Fazit, sondern das war etwas, was ich mitgenommen habe als Eindruck, wie nah diese Schicksale da beieinander liegen in dieser Branche.
Das war auch mein Eindruck. Also ich habe das auch so ein bisschen als Fazit des Abends ein bisschen mitgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, Game-EntwicklerInnen in Deutschland ist kein, und damit lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber es ist einfach kein zukunftssicherer Beruf. Wenn du das studiert hast und diesen Weg einschlägst, kann dir niemand garantieren, dass du das auch in 5 Jahren noch machst. Es ist einfach so, da hängt so viel, wie du auch schon sagtest, Leid und Glück, das ist so nah beieinander, da läuft so extrem viel über Idealismus. Ich finde das total krass. Ich kenne das aus dem Journalismus auch, vor allem hier aus dem Lokaljournalismus. Ich mache Überstunden einfach nur aus dem Idealismus heraus, weil ich weiß, es ist meine Berufung, ich mache das gerne und meine Arbeit hat einen Wert. Und extrem viel in der deutschen Games-Branche läuft auch darüber. Also ich habe hier mit 2 Entwicklern von Mindbug gesprochen, von Kisaki Studios, einmal Stefan, einmal Raffi. Grüße an euch. Die haben mich so ein bisschen im Vorfeld der Veranstaltung gerettet, weil ich dann an einem dieser Stehtische saß und die herkamen und meinten, ja, können wir bei dir essen? Und dann bin ich mit denen in ein ganz tolles Gespräch gekommen. Wir haben ganz lange geredet und da habe ich aber auch einfach rausgehört, wer in Deutschland Games entwickeln möchte, ist einerseits so dermaßen auf Förderung angewiesen, die ja immer weniger wird oder weniger wurde in den vergangenen Jahren. Und angesichts des klammen Bundeshaushalts ist auch nicht sicher, wie das zukünftig wird. Und andererseits geht da so viel im Feierabend, an den Wochenenden, auf Kosten der Familie, der Kinder, der eigenen Gesundheit. Man vergisst Sport zu machen, es geht einem gesundheitlich immer schlechter und am Ende des Tages, wie gesagt, garantiert einem niemand, dass aus diesem Spiel was wird. Und natürlich ist es auch so ein bisschen das Risiko, dass die ganze Branche halt einfach, das ist so. Dir kann heute niemand sagen, ob dein Spiel gut ist. Und das liegt auch so ein bisschen daran, kreativ zu sein, vielleicht auch mal was anderes zu wagen und einfach seine Sache extrem gut zu machen. Natürlich hängt das auch daran, aber es gibt so viele unglaublich tolle Spiele, die einfach unter dem Radar bleiben. Ich habe jetzt auch rausgehört, da ist halt auch dieses Funding für Werbung gar nicht da. Und ich meine, also die Leute müssen ja irgendwie auf das Spiel aufmerksam werden, damit sie es überhaupt erstmal spielen können, bewerten können, drüber reden können, weitergeben können. Und allein da ist das Geld schon nicht da und du musst einfach, also teilweise musst du einfach Glück haben, dass du, ich weiß nicht, dass ein großer Streamer oder eine Streamerin dich bewirbt und da irgendwie du eine Plattform bekommst. Also wie du schon sagst, es ist total krass und mein großes Learning ist einfach, da hängt also so viel Herzblut und so viel Idealismus dran. Ohne diese beiden Eigenschaften würde Gaming-Entwicklung in Deutschland einfach nicht funktionieren.
Ja, ja. Total treffend zusammengefasst. Und da vielleicht nochmal, oh, ich muss gleich niesen. Oh Gott, Lea.
Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit.
Moment. Oh. Nee, okay.
Ah, habe ich es abgewandt. Ha, sehr gut, das funktioniert bei meiner Frau auch immer. Ja, ja, ja. Wenn ich sehe, dass sie niesen muss, dann schreie ich sie dreimal an mit Gesundheit und dann war es das wieder.
Nicht schlecht, wow, das ist ja wirklich, wow.
Funktioniert auch über die Internetleitung, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber bitte gerne.
Krass, okay, bin beeindruckt, wow, nicht schlecht, okay. Ja, also wie gesagt, dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen und vielleicht noch, um nochmal zuletzt eine positive Note drauf zu geben. Es war auch mal wieder ein Abend, wo auch Spiele vorgestellt wurden und genannt wurden, die ich selbst noch gar nicht kannte und die Teams dazu auch nicht, auch so Studieteams bei den Nachwuchskategorien zum Beispiel.
Oh, ja.
Und da habe ich mir auch nochmal beim Zuschauen und Zuhören gedacht, es ist schon geil, also was für tolle Teams wir hier haben und was für spannende Dinge die entwickeln. Selbst noch an der Uni, da war ein ausgezeichnetes Studio, die sind im dritten Semester oder was, wahnsinnig. Und auch da wieder habe ich dann sehr zufrieden drüber nachgedacht, wie weit wir jetzt gerade auch als Presse, wenn man so möchte, gekommen sind und eine wachsende Anerkennung für die eigene Branche entwickelt haben. Und ich weiß noch, als ich in die Branche kam als Journalist, da gab es immer so eine Naserümpfen gegenüber Spielen aus Deutschland und das habe ich nie verstanden. Und ich glaube und hoffe, dass sich das auch auf Presseseite längst gewandelt hat und man da hinguckt. Man könnte, glaube ich, noch viel mehr hingucken und sollte auch viel mehr hingucken, aber immerhin auch auf dieser Seite sehe ich eine Tendenz, die sich zu einem Guten entwickelt. Und das ist schön.
Ja, total. Also auch so Sachen wie, ich laufe von der Veranstaltung weg und gucke halt auf mein Handy und sehe irgendwie, ich weiß nicht, der Spiegel hat darüber berichtet, wer jetzt ausgezeichnet wurde und keine Ahnung. Also ich habe das gesehen und dachte mir so, cool. Also ich meine, gerade der Spiegel ist ja generell so ein bisschen progressiver, was auch Gaming-Journalismus anbelangt. Es ist kein reines Gaming-Medium, natürlich nicht, aber man denkt sich halt trotzdem irgendwie so, hey, cool, irgendwie, also konnte ich mir wahrscheinlich vor 10 oder 15 Jahren, ich meine, da war ich auch bedeutend jünger, aber konnte mir nicht vorstellen, dass da mal ein so großes etabliertes, ich sag jetzt, nee, nicht Mainstream-Medium, aber vielleicht doch Mainstream-Medium, darüber berichtet, das halt einfach abseits dieser Nische wandelt. Also ich fand das irgendwie total cool. Und auch der Abend selber, das habe ich auch, weiß nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen habe, kam für mich auch so ein bisschen raus, dass man das alles einfach so ernst nimmt und dass es halt auch einfach viel um Sichtbarkeit ging, dass man, wie du auch schon sagtest, dass dieses Nasenrümpfen da einfach verschwindet und man nicht mehr so skeptisch gegenüber der eigenen Spielschmiede in Deutschland ist, weil nur weil wir jetzt halt nicht der Standort Nordamerika sind, bedeutet das halt nicht, und das hat der Abend eindrucksvoll bewiesen, bedeutet das nicht, dass wir schlechte Spiele machen oder dass uns Kreativität fehlt oder so. Uns fehlt halt das Funding primär.
Das, ja.
Genau, und daran liegt es und nicht an der fehlenden Kreativität oder wir können es nicht, sondern wie gesagt, also wären die Finanzspritzen da, ja.
Ja, am Funding und auf der anderen Seite nach wie vor immer noch, trotz der schönen Tendenz, die ich da für mich entdeckt habe, an Wertschätzung und an Aufmerksamkeit für die eigene Branche. Das ist nach wie vor etwas, was man mehr machen könnte, aber dafür gibt es ja auch okay, cool, ja, sag ich mal,
sagen,
oder?
Ja, ja, absolut, so. Voll, ja. War das ist der Schlusssatz schon? Reden wir nicht mehr über die Currywurst? Also, ich dachte, wir reden noch über Currywurst.
Ach so, ja klar, na raus damit. Möchtest du anfangen?
Also, wie ich die ganze Sache erlebt hatte, war eigentlich primär so, dass also erstmal im Vorfeld gab es ja Suppe. Warte, ich habe extra die Speisekarte noch abfotografiert, damit wir hier wirklich minutiös drüber sprechen können,
wow,
welche Speisen
das Beste
angeboten
zum
werden.
Schluss aufgehoben,
selbstverständlich,
wirklich.
Soll hier noch über Currywurst reden. Also im Vorfeld gab es, ich weiß nicht, ob du irgendwas davon gegessen hattest, aber es gab Spitzkohleintopf mit Rindfleisch, Gemüseeintopf mit Tofu und Tomaten-Kichererbsen-Eintopf, wovon ich nichts hatte, weil ich da noch keinen Hunger hatte. Hinterher gab es aber entweder eine vegane Berliner Schöpf-Currywurst mit Brötchen oder eben eine normale Berliner Schöpf-Currywurst mit Brötchen. Auf jeden Fall hatte ich ja so dermaßen Hunger nach dieser Verleihung, es ging ja auch, glaube ich, 2 Stunden. Bin dann direkt zu dir gedackelt und dachte so, okay, komm, ich klemme mich natürlich einfach an dich, weil du bist die einzige Person neben Manu Fritsch, die ich kenne, und guck, was passiert. Und ich weiß, ursprünglich hatten wir Ambitionen, diese Currywurst aufzusuchen und selber noch ein bisschen hier zu snacken, zu speisen, was auch immer. Aber du hast dich ja in 1000 Gesprächen verrannt. Ich habe mich dann tatsächlich wieder meiner eigenen Erwartungen auch in Gesprächen verrannt. Und als wir dann halbwegs dazu bereit waren oder uns wieder eingefallen ist, dass wir ursprünglich ja Hunger hatten und dringend etwas essen sollten, hatte dich die Nachricht ja erreicht, dass die Currywurst jetzt übrigens aus ist. Und das war ja, also das war die Enttäuschung des Abends schlechthin.
es gibt da eine Erkenntnis, die ich gemacht habe im Laufe des Abends, die mich völlig schockiert hat von mir selbst, und zwar folgendes. Ich habe, genau wie du übrigens, vielen Dank für das Vorlesen der Speisekarte, mir war das überhaupt nicht bewusst, weil folgende Situation. Also, wie erzähle ich das? Ich hörte immer nur von all dem Essen. Ich in der Ehrenhalle zu Beginn des Abends, und ich finde gut, dass wir dem jetzt nochmal so viel Aufmerksamkeit widmen, weil ja ein wichtiges Thema.
Ja, ja.
In der Ehrenhalle, ist immer so doof, also heißt sie eben offiziell, auch heute noch, wurde gemunkelt vor der Veranstaltung, es gibt diese Suppe mit Bohnen. Und davon sah ich schon weit und breit nichts. Das war nur Hörensagen, Märchen, Gebrüder Grimm. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt eine Suppe, habe ich eh nicht so Interesse, warm und ugh. Nach der Veranstaltung wird es ja auch was geben. So, dann ging ich also rein, vielen Dank, 2 Stunden da Gala, so rausgegangen. Und dann wollte ich zur Currywurst. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den du schon beschrieben hattest. Es ging nicht so einfach, weil ich immer von diesem einen Gespräch zum nächsten lief. Und das war wunderschön, aber ich habe es nicht geschafft, auch nur einmal in die Nähe der Currywurst zu kommen. Und als ich draußen war, in so einem kleinen Pavillon da, war alles leer. Keine Currywurst mehr. Ich habe nichts davon gegessen. So. Und jetzt kommt der schockierende Moment. Als ich Stunden später, ich weiß nicht, wann saß ich da, im Uber oder im Taxi um 1:30 oder 2:30, keine Ahnung, als ich da dann saß und dann so ins nächtliche Berlin hineinschaute, während da unser Kutscher uns da nach Hause brachte, fiel mir eine Sache plötzlich wie Augen von den Schuppen. Und zwar, ich habe den ganzen Tag nur gelebt von einer ekligen Bahnhofs-Margarita-Pizza, die ich mir für 3,50 Euro gekauft hatte und noch in Hamburg am Bahngleis gegessen hatte.
Was?
Ich hatte kein Frühstück, ich hatte kein, ja, das Knusperbrötchen, ich konnte ja nicht, sie schlief neben mir und am Abend, es war keine Zeit und das war nicht gut, aber ich war so schockiert, weil so viel los war um mich herum, ich hatte nicht mal ein Hungergefühl, ich habe nicht mitbekommen, dass ich nicht gegessen hatte.
Wahnsinn. Das hast du dann hoffentlich tags drauf gebührend nachgeholt, oder?
Ich habe dann, ich habe irgendwann ich habe mir eine typische am Hauptbahnhof am Morgen dann eine Berliner Spezialität geholt.
Currywurst.
Und zwar Fischbrötchen. Ja, es war 11 Uhr oder so, habe ich mir Fischbrötchen geholt, reingebissen, direkt gedacht, da war ich schockiert. Ja. Also es war nicht geplant, das ergab sich so. Ich habe das gar nicht gemerkt.
Ich weiß voll, was du meinst. Und dann liegt man irgendwie so im Bett. Man müffelt nach Schweiß, irgendwie, keine Ahnung, bemerkt, es ist die Bettdecke. Und es ist einem schlecht, wenn man einfach so gefühlt seit 10 Stunden nichts mehr gegessen hat. Ja, auch natürlich super, super überprivilegiert, hier drüber zu sprechen, dass kostenloses Essen nicht mehr verfügbar war, als man dann endlich selber essen wollte. Super privilegiert, wie gesagt. Aber ich fand es auch einfach unendlich funny, dass wir irgendwann so da standen und uns halt 2 Stunden später irgendjemand wahrscheinlich rechtmäßig gesagt hat, es gibt keine Currywurst mehr, weil ihr halt auch, wie die letzten Deppen hier, seit 1,5 Stunden rumsteht und glaubt, man kutschiert euch hier das wirklich ans Gesäß heran. Aber ja, wir sind halt nicht dazu gekommen und deswegen konnten wir leider die vegane Currywurst nicht verköstigen.
Aber toll war, da war ich sehr froh, nicht nur, dass das mit alkoholischen Getränken so easy ging, da einfach sich was zu nehmen, sondern vor allem auch, dass immer hier diese Kühlschränke noch verfügbar waren mit Wasser und Fanta und Cola. Also das war gut, dass man quasi nie in die Verlegenheit kam zu denken, ich habe Durst und bräuchte mal ein Wasser oder so. Da war ich froh. Das war schön gelöst.
Ja, um jetzt mein hier privilegiertes Rumnörgeln noch ein bisschen fortzusetzen. Das war cool, ja, aber man musste sich immer in so eine kurze Schlange stellen und das war nicht das Problem. Das Problem war, dass es keine Schraubverschlüsse waren an den Flaschen, sondern man musste das hier mit einem Flaschenöffner machen. Und der Flaschenöffner, der hing am Kühlschrank an der Türe und irgendwie war es immer so, dass die vordere Person einem immer die Tür offen gehalten hat. Das heißt, diese Tür war die ganze Zeit offen und wenn man dann dran war, musste man quasi in Lichtgeschwindigkeit schnell diese Flasche öffnen. Und mit einem Flaschenöffner ist es natürlich immer so eine Sache, wenn man, also weißt du, das war dann so ein totaler Druck und ich als introvertierte Person, ich stand da so und ich war wieder Schweißausbrüche und dachte mir so, Gott, es stehen jetzt hier 3 Menschen hinter mir und die wollen jetzt, dass ich ganz schnell mein stilles Wasser öffne, damit die auch endlich drankommen. Und da muss man natürlich 3-mal ansetzen. Ja, also weißt du, das sind Dinge, die man berücksichtigt. Ja, okay, ich höre schon wieder auf. Und das sind halt so Sachen, die mir auffallen, mein Gott.
Ich weiß ja, du liebst, wenn ich auch von Lebensweisheiten erzähle, ne? Als Senior.
Ja.
Deswegen, ich kann dir mitgeben, als Lebensweisheit etwas, was ich gelernt habe, wie wertvoll es ist, so einen schönen, schicken Flaschenöffner am Schlüsselbund zu haben. Das habe ich nämlich. Cool Guy Domshot.
Ich kenne eine aus dem Fußball, die kann Flaschen mit den Zähnen öffnen. Also, das ist ein Skill, den will man nicht können, aber vielleicht muss ich mir den aneignen, um nicht wieder in so eine Stresssituation zu kommen. Ich weiß ja nicht.
Ja, also ich einfach kaufe dir doch einmal einen Flaschenöffner. Wirklich, da gibt es auch schicke, ihr habt so einen schwarzen, toll, ganz toll.
Am besten an so einen Karabiner hängen und dann an die Hose.
Ja, am Gürtel.
Ach je. Ja. Aber wenn ich jetzt noch über das Thema Introversion, wenn ich schon anschneide, dann will ich noch kurz einen Shoutout geben an Finja Walsdorf, die mich so ein bisschen abgefangen hatte.
Ja.
Hier Medienwissenschaftlerin aus Düsseldorf, mit der habe ich ein ganz tolles Gespräch noch angefangen, weil ich stand ja immer bei dir so ein bisschen rum und wenn du halt in Gespräche verwickelt warst, wollte ich ja auch nicht die Person sein, die sich dann immer in den Circle noch mit reindrückt und mit Finja habe ich dann irgendwann ein Gespräch begonnen und habe ihr gegenüber so ein bisschen geschildert, wie schlimm der Abend für mich. Also der Abend war nicht schlimm, aber ihr wisst schon, wenn man halt einfach nicht von Natur aus die Person ist, die auf andere Menschen leicht zugehen kann, ist es halt total schwierig. Und Finja hat mir da total Mut gemacht, weil sie knappe, bisschen weniger, 10 Jahre älter ist als ich. Und sie meinte so, sie ist eigentlich auch ein introvertierter Mensch, aber irgendwann legt man das ab. Und also seither, wirklich, sie hat mir das gesagt, seither habe ich keine Angst mehr vor der 3 vorne. Ja.
Das ist auch eine fantastische Person, übrigens mit der ich lange zusammengearbeitet habe. Sie war nämlich, ich glaube, Praktikantin oder Volontärin, das weiß ich nicht mehr ganz genau.
Das hat sie mir erzählt, ja genau.
Da habe ich...
In Berlin.
Bei GamesPilot, der Station vor GamePro, das war ganz toll, ja. War hier übrigens auch schon zu Gast, liebe Leute, alle Menschen eigentlich, die hier genannt wurden, außer der Typ von Far Cry, der sich am Waschbecken vorgedrängelt hat, die waren hier schon mal zu Gast. Oh, und außer die Moderatoren...
leider.
Naja, einige wenige waren hier schon mal zu Gast. So. Ja, ich weiß nicht. Das war's, oder?
Ich glaube, also Gott, total, total chaotisch, diese ganze Aufnahme. Aber ja, ich glaube,
Nein, Struktur, roter Faden, war gegeben.
Alles Wichtige ist angesprochen. Ich glaube, wir haben nichts ausgelassen. Der Tritt auf Dorobers Kleid war jetzt so ein bisschen mein Highlight.
Ach du liebe Zeit. Es war, das sage ich vielleicht noch, es war wirklich eine Veranstaltung, die mich so zurückgelassen hat, dass ich mir denke, ich glaube, ich möchte da wieder hin. München ist natürlich ein riesiges Problem, das könnte zwar hageln, aber...
München macht es für mich jetzt noch attraktiver, kommt es ja.
Also in jeder Hinsicht, aber...
Du warst noch nie in der Jury?
Nee.
Dann muss man dich irgendwo vorschlagen. Vielleicht treffen wir uns kommendes Jahr.
Ja, dann werde ich wieder nicht gewinnen. Also bei der Jury.
Wenn du in der Jury hockst, würde es mich wundern, wenn man die... Moment,
Ja, das war so ein kraftloser Gag. Ich habe den so hingeworfen. Das war so ein Gag-Bausatz. Den muss man sich selber zusammenbasteln. Du hast die Worte, aber noch nicht die Pointe.
Der wirkt
keine Kraft mehr.
Okay, ich melde mich, sobald es mit mir ankommt. Okay.
Ja, ich muss einmal Mittagsschlaf jetzt machen. Es ist wieder Zeit. Ü30.
Kurz nach 14 Uhr. Dom, ich würde sagen, du powernappst. Ich... bewege mich zu meinem dritten Kaffee.
Ja, und dann, so machen wir das.
Und dann verschwinden wir, bevor wir die Zeit der Leute noch weiter
aufhalten.
Verschwinden. Ja, also, wir packen es. So.
Also, ich danke dir, ich danke den Leuten. Ach so, wir sind ja im Okay Cool Trifft, das ist ja wieder so ein Outfading, oder? Wie ist das denn normalerweise? Ich weiß es gar nicht.
Das ist dein Format.
Sag tschüss und danke dir, wir sehen uns spätestens auf der Gamescom 2025.
Ja, hoffentlich. Tschüsseldorf.
Tschüss. Sehr gut.
Gott, schnell weg, schnell die Zelte abreißen. Wir müssen gehen. Oh je.
Mensch, war das eine schöne Runde. Hab eben nochmal sehr geschmunzelt, als ich reingehört habe, während ich die Folge hier für euch vorbereite. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns doch wissen. In Form einer Empfehlung zum Beispiel im Rahmen eures Freundeskreises oder wenn ihr diesem Programm hier eine 5-Sterne-Wertung verpasst bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Oder, das ist natürlich der Königsweg, wenn ihr bei Steady ein Abo abschließt für einen 5er im Monat, seid ihr dabei. Das ist weniger als ein Döner mittlerweile und bekommt dafür jede Woche extra Podcasts, die sich drehen um Spiele und Spielkultur. Aufbereitet und besprochen in modernen Formaten, innovativen Formaten. Wir geben alles, wir reißen uns die Herzen raus für euch und euer Hörvergnügen. Gebt uns die Chance, wir geben zurück und zwar Liebe und journalistische Kompetenz. Und damit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir hören uns. Hasta la vista. Arrivederci. Bye bye. Senor. Und so weiter.